Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, liebe Leute, es ist mal wieder soweit, ich kann es kaum glauben. Ich glaube, seit dem Sommer habt ihr kein Paul's Guitarcast mehr gehört, obwohl ehrlicherweise, es ist so viel Zeit jetzt vergangen, es kann durchaus sein, dass jetzt, bevor diese Folge jetzt gerade rauskommt, beziehungsweise die Folge, die ihr jetzt gerade hört, dass dazwischen nochmal vielleicht eine Solo-Folge rausgekommen ist. Aber man weiß das bei mir nie so genau, deswegen, ich will mich nicht drauf festnageln lassen, ist auch völlig egal. Die letzte Interviewfolge ist tatsächlich mit Peter Baumer von den Beatsex gewesen und ich glaube, das war im Juli, wenn mich nicht alles täuscht. Eieiei. Aber ihr wisst ja, es ist unregelmäßig, regelmäßig und deswegen völlig egal. Ich freue mich total, dass ich heute eine kleine, ja mehr oder weniger Dreierfolge machen kann. Insgesamt mit zwei Gästen nämlich. Und zwar habe ich den Hannes und den Matthias von der Band Sind am Start. Hi.
Hi, Paul. Hallo. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ey, ich freue mich total und ich finde das ist mir gerade mal so durch den Kopf gegangen, so Folgen, wenn zwei Leute noch am Start sind, das hat eine ganz andere Energie. Das ist immer noch mal total geil. So, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehabt und ich freue mich, ich habe richtig Bock drauf.
Wir freuen uns ja auch. Endlich mal über Gitarren reden.
Ey, und das wird ganz viel stattfinden, aber ich habe immer sowas wie so eine inoffizielle Einstiegsfrage, die hat sich immer so eingegliedert. Wo geht heute dieser Podcast hin? Wo seid ihr?
Wir sind in Berlin. Wir haben. Du hattest es letztens mit Peter auch, dass du oft nach Berlin telefonierst. Aber Ludwig und ich, der Dritte in der Band, wir betreiben ein Tonstudio, das heißt Studio 25. Mhm. Und da nehmen wir alles auf, schreiben alles und da sitzen wir quasi jetzt im Podcast-Raum und sprechen mit dir.
Ihr habt tatsächlich einen Podcast-Raum, wirklich? Habt ihr einen eigenen Podcast noch oder was? Oder,
Ich habe einen eigenen Podcast, aber zum Papas-Thema. Und wir haben aber ganz viel, also wir haben angefangen mit dem Studio und haben ganz viele Songwriting-Sessions gehabt, auch Albumaufnahmen einige. Und es hat sich dann auch nach Corona oder während Corona ganz stark gewandelt Richtung Podcast, dass wir fast aber ich sag mal 60-70% Podcasts haben. Und ab und zu größere Produktionen, die wir dann im Aufnahmeraum machen oder eben so kleine Sachen, die wir in so einem Podcast-Raum, der ist 10 Quadratmeter groß, das war vorher mal so eine DJ-Booth, wo von Pioneer ganz viel Technik drin stand für die ganzen DJs und DJs, die da proben konnten und üben konnten und das hat sich halt irgendwie auch durch Corona erledigt. Insofern ist es jetzt ein kleiner Podcast-Raum.
Ey, das Geile ist aber, ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil ich habe halt auch während Corona mit Podcast angefangen. Das ist halt irgendwie so, also weißt du, dann werden so Energien geweckt, dann denkt man, was kann man jetzt machen? Ich mache einen Podcast, weißt du, es ist voll. So, es hat sich, und es ist, das Medium ist halt total geil, also ehrlicherweise, das ist so, ich fand das immer, ich habe von vielen Leuten gehört, hey, mach doch einen Videocast und so, und ich dachte mir so, boah, ey, nee, lass mal, viel zu viel Aufwand, ja. Und machen eh schon eine Million Leute, und so kann man, weil Podcast kannst du immer hören, beim nebenbei quatschen, beim irgendwie Wohnung aufräumen, Auto fahren, alles mögliche, einschlafen, Podcast ist das Ding.
Ey, und das Krasse ist, gerade in dieser schnelllebigen Zeit heute, dass sich für einen Podcast Leute eine Stunde hinsetzen und ein Gespräch zu hören, was ja auf Instagram gar nicht ist. 10 Sekunden, 8 Sekunden, 3 Sekunden irgendein Video und Podcast einfach mal eine Stunde Zeit nehmen, sich was anhören.
Finde ich immer wieder geil, ohne Scheiß. Das ist so, ich bin da totaler Fan von geworden, auch von anderen Genres und sowas. Also sprich jetzt nochmal zum Verständnis, also Podcast-Raum dann, ihr bietet dann quasi im Studio die Möglichkeit, dass man bei euch einen Podcast aufnehmen kann, unter anderem neben dem eigenen, den du auch so hast, ne?
Genau, wir haben eine Regie, einen Aufnahmeraum, eine Vocal Booth und diesen kleinen Podcast-Raum. Es ist ein klassisches Vermietstudio und wenn nichts los ist, machen wir unser Zeug.
Kann man machen, ist doch fein. Okay, also das heißt jetzt wieder Essen-Berlin-Standleitung. Ich rate jetzt einfach ins Blaue rein. So, ich muss den Stadtteil natürlich noch wissen, das ist ganz wichtig für mich. Ich hätte es gesagt, warte.
Ist nicht so schwer.
Kreuzberg.
Fast.
Friedrichshain.
Richtig. Wir sitzen hier auf dem Holzmarkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein kleiner Kulturort an der Spree.
An der. Ah, ey, warte mal, ist das? Ja, ist das, wie heißt die Brücke da nochmal?
Janowitzbrücke?
Genau, Janowitzbrücke.
Genau,
da, ne? Oder?
Genau.
Ja, witzig. Ja, schau an. Da bin ich jetzt ja immer des Öfteren, immer wenn ich jetzt zu den Beatsteaks fahre, weil die sind ja in der Ohmstraße so und da laufe ich dann auch immer über die Janowitzbrücke, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ich steig da aus. Doch, ich steig da aus. So ist das, genau.
Ja, wenn du das nächste Mal dann da bist, im Holzmarkt bist, sag Bescheid.
Wirklich, Folge. Ich bin ja jetzt, eigentlich wäre es total geil. Im November ja dann wieder da, wenn ich dann rüberfahre. Ey, wirklich, ich weiß genau, wo das ist. Das ist dann direkt an der Janowitzbrücke und dann ist da rechts so ein, da kann man auch so sich so an die Spree setzen und sowas. Na, ne?
Es ist ungefähr 5 Minuten Laufen von der Janowitzbrücke.
Ja.
Und dann ist es an der Spree so ein Kulturdorf mit Kindergarten, mit Nachtclub, mit Veranstaltungshalle, Restaurants und Tattoo. Also so ein kleines Kulturdorf.
Voll geil. Wirklich, habe ich genau auf dem Schirm und ist ach, ja auch schön. Dann, ich meine, Ostbahnhof ist ja auch direkt da um die Ecke.
Genau, dann, ne? Ist direkt ist so, in der Mitte.
Ah, ist klar, ja, dann, ich finde es halt geil, dass da halt immer so aber es ist halt Berlin, seid ihr Berliner auch? Das ist jetzt, das weiß ich mich gar nicht.
Ich ja.
Oder, also Ludwig der Andere im Bunde und ich sind im Herzen Brandenburger, leben aber in Berlin.
Ja, okay. Das.
Und wie man hier sagt, Randberliner. Als Bernauer.
Berlinern aber mehr als die eigentlichen Berliner.
Was sagst du?
Also Berliner Umland oder so. Ne? So ist,
genau, aber sagt, mit S-Bahn-Anschluss.
Ja.
Essentiell.
Ja. Nein, ich bin, was heißt mittlerweile so oft in Berlin, aber schon öfter und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt meine Hassbeziehung dahin hat sich so ein bisschen gewandelt. Also von daher, ich bin...
Bernau,
ich mag Berlin.
Liegt ganz im Norden, das ist die grüne S-Bahn-Linie, die Nord-Süd-Verbindung. Wenn du den S-Bahn-Plan kennst, wenn du öfter hier bist.
Boah, ehrlicherweise, da bin ich immer noch nicht so fit mit. Ich bin immer so ein Typ, ich laufe gerne so und das darf man halt immer nicht vergessen. Berlin ist halt echt einfach, ich habe das schon tausendmal gesagt, aber so riesig. Ne? Das ist einfach krass, wirklich. Das ist, mir fällt das manchmal bis heute noch schwer, und ich kenne jetzt auch wirklich viele Berliner, die da groß geworden sind. Und so diese Dimension dann dahinter, da habe ich letztens irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem das war, mich unterhalten. Und die meinte, das ist eine Bekannte von mir, die hat eine Freundin in Berlin, das sind beides Berliner. Und die sehen sich gefühlt nur einmal im Jahr, weil die wirklich 1,5 Stunden auseinander entfernt wohnen. Und da denke ich mir, was? Das geht doch gar
krass.
Nicht.
Das ist richtig krass. Ja, das ist ein Essen, ein bisschen gemütlicher, aber ich muss sagen, ich habe extrem schöne Erinnerungen an Essen. Bin gerne in Essen gewesen.
Ich höre. Dann schieß mal los.
Achso, nee, weil ich habe lange bei, weiß nicht, ob du Dagobert kennst, den Sänger, lange Bass gespielt bei Dagobert und wir haben ganz oft bei Kai Shanghai im Hotel Shanghai gespielt. Und es war immer ziemlich legendär, muss ich sagen.
Das ist doch, warte mal, jetzt, das ist ein bisschen witzig, weil ich zu Dagobert nur Verbindung in Anführungszeichen habe. Da klingelt irgendwas da mit einem Mille, meine ich auch.
Ja, genau, die sind super gut befreundet.
Genau, den Kai, wer kennt Kai nicht, ne? Ist ja klar. Und das ist so ein bisschen, es ist schon echt lange her, das Umfeld meiner damaligen Freundin gewesen, witzigerweise. Ah. So, ja, da, ohne jetzt Namen zu nennen, so, das ist aber so ein bisschen, da klingelt irgendwie was. Also ich kenne Dagobert halt vom Hörensagen und ein paar Songs und ich wusste halt immer so, der Mille ist auf jeden Fall mit dem.
Genau, Mille war öfter, hat sogar mal mitgespielt. Als wir im Hotel Shanghai gespielt haben, hat Mille Gitarrensolo dazu gespielt. Das war natürlich eine große Ehre.
So fügt sich der Kreis. Das ist natürlich dann geil. Und dann kennst du natürlich auch so, klar, wenn du dann irgendwie in Essen dementsprechend warst, dann Hotel Shanghai wahrscheinlich auch, das passt dann auch dazu, so Banditenbar und sowas. Da wirst du wahrscheinlich dann auch einer mal gewesen sein, wie ich fast sagen.
Möglich wäre es. Die Erinnerung ist schwach.
Wann warst du das letzte Mal hier?
Und das ist schon eine Weile her. Ich bin 2019 ausgestiegen und ich glaube, entweder es müsste 2019 oder Ende 2018 irgendwie gewesen sein. Also schon ein bisschen her und davor aber dann einige Male.
Okay, ich bin ja born and raised Essener und die Stadt ist völlig okay. Ist immer witzig, wenn man dann hört, so wenn Leute was Positives auch aus Essen abgewinnen können, weil man hat ja natürlich schon so diesen, ne, Ruhrgebietsfaktor. So, alles ein bisschen schmuddelig. Ohne das jetzt zu, ich will das gar nicht zu hoch romantisieren, dass ich sage, hier ist alles, ne? Hier sind die Leute noch ehrlich und sowas, sondern es ist halt schon, Ruhrgebiet ist speziell, muss man ja nicht sagen. Das ist so.
Kann ich nicht einschätzen. Ich fand es immer irgendwie, also klar, es ist ein riesen Industriegebiet, aber auf der anderen Seite irgendwie die Menschen waren immer herzlich und hat jetzt nicht architektonisch den größten Charme oft, aber menschlich dann dafür umso mehr irgendwie, fand ich.
Ich finde ziemlich beeindruckend, wie sich Essen in den letzten 20 Jahren ungefähr gewandelt hat. Seitdem immer mehr Zechen schließen oder jetzt, du kennst die genaue Zahl, sind ja fast alle zu oder alle sogar.
Die letzte hat, glaube ich, auch 2018, 19 war Feierabend. Ja, genau.
Ja, und was da einfach auf diesen Arealen und in den Schächten und in den Förderanlagen und dergleichen alles entsteht. Also riesige Kulturanlagen, so ein bisschen wie hier, aber einfach mit einem ganz anderen Charme, einem ganz anderen Ansatz dabei. Ja, Zeche Zollverein ist das bekannteste. Ja.
Da muss ich sagen, da bin ich ja echt born and raised. Ne? Das ist ja halt mein Stadtteil immer gewesen, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe halt immer, das hört sich, ey, wenn ich so eine Story erzähle, da merke ich einfach, dass ich älter werde. Weil das ist so krass. Weil das ist jetzt wie so eine Geschichte aus den 80s. Also ist es nicht 80s, sondern 90s. Weil wir haben als Kids immer noch bei uns im Viertel auf der Zeche Zollverein gespielt, so, weil das halt eine riesige Brachfläche war und da war noch nichts mit Industriekultur. Original nicht so, ne? Da stehen riesige so Kohleschaufelbagger noch rum, die jetzt abgesperrt sind, geil beleuchtet sind, so als, wie heißt es, als Museumsstück und wir sind da früher drauf geklettert. Ja, und das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, seit der Jahrtausendwende, da gab es eine riesige Ausstellung und dann war Weltkulturerbe und jetzt ist das halt ein riesiges Denkmal, ein riesiges Museum, wo voll viele Veranstaltungen sind. Ich meine, da hat sogar jetzt auch, das habe ich, wo habe ich das denn gehört? Ich glaube, bei Olli Schulz irgendwie im Podcast mit dem Böhmermann bei Fest und Flauschig war am Wochenende auch irgendwie das Stoppock da eine Veranstaltung jetzt gemacht hat.
Geil, genau. Stoppock auch Legende.
Voll so, ne? Und das ist so, das kennen die meisten Leute dann halt so. Und ich finde es total geil, dass da Leute halt wirklich auch, ich hab schon tausendmal gesagt, aber ich finde es immer noch geil oder krass, dass da Leute auch so hinfahren, um Führung zu machen. Und ich glaube, ich habe vor Jahren erstmal nur, weil da eine Bekannte von mir gearbeitet hat, mal so eine Führung mitgemacht, weil das ist, glaube ich, so, wenn du aus Hamburg kommst oder in Hamburg groß geworden bist, dann hast du, glaube ich, auch keinen Bock drauf, eine Hafenrundfahrt zu machen, weil du kennst das ja. Weißt du, was ich meine? So,
voll.
So. Und ja, aber muss man sagen, es ist krass umgebaut. Hier geht dann auch was. Ist natürlich auch trotzdem auch so Zollverein, darf man auch nicht vergessen. Ist manchmal auch alles sehr etepetete, wie man so schön sagt. Ne? Ist Jugendkultur ist wahrscheinlich noch ein bisschen ausbaufähiger, würde ich mal sagen.
Ja, kann man, hat Berlin sich auch gewandelt. Also ist mal, Jugendkultur gibt es natürlich, aber so viel Fokus auf Musik und sowas, also so Bühnen für kleinere KünstlerInnen und sowas ist schon rar geworden, finde ich.
Wirklich?
Finde ich, es gibt halt diese Band-Contests, gefühlt auch davon immer weniger, war ich auch nie so großer Fan von, aber so kleine Bühnen, wo du sagst, ey geil, ich gucke mir mal eine Indie-Show an, gibt's, finde ich, immer weniger. So, und diese Szene wird auch immer weniger.
Wie ist das jetzt, um mal dieser Stadt-Talk, den finde ich mal total geil. aber wir gehen mal so ein bisschen in den Musik-Talk rein. Wie ist denn die Situation so aktuell? Wir hatten mal, als ich noch musikalisch aktiv war mit meiner Band, da haben wir auch mal vor Jahren mit einer Band aus Berlin gespielt und die meinten dann zu uns, ey, als Berliner Band ist das unglaublich schwer, eine Show in Berlin zu bekommen. So, wo ich mir dachte, was? So, das war so, ja, ist jetzt auch 10 Jahre her, 2014, 15, so um den Dreh. Ist das immer noch so? Also ich meine, für euch ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil man irgendwann auch eine Bekanntheit hat, aber wie ist das? Wisst ihr das mit jüngeren Bands? Ist das so
also überlaufen? Also wenn du anfängst, wie gesagt, dann hast du oft die Möglichkeit, Band-Contests oder irgendwelche kleineren Festivals zu spielen. Mhm. Es ist, bevor du kein eigenes Publikum hast, ist es sauschwer, irgendwo hinzukommen. Es sei denn, du hast natürlich irgendwen im Hintergrund, ein Label oder ein Management oder hast das Glück, irgendwie auf den sozialen Medien oder in den sozialen Medien relativ schnell voranzukommen. Aber ansonsten ist es super zäh und super schwierig. Wir hatten das Glück, dass wir angefangen haben, es gibt die Kimber oder es gab die Kimber von unserem Freund Philipp. Dort haben wir unser erstes Konzert gespielt und hatten immer viele Freunde, die gekommen sind. Und haben ganz lange, auch bis eigentlich vor 2 Jahren, am Holzmarkt gibt es das Seelchen, da passen irgendwie 700 Leute rein, immer eigentlich in diesem Kontext gespielt, mit Freunden, Verwandten und dann natürlich auch irgendwann Tickets verkauft, aber eigentlich hatten wir das Glück, in dieser, ja, ich würde es schon Blase nennen, groß zu werden und immer in einer kleinen Bar anzufangen, wo halt 50 Leute reinpassen und dann nächstes Mal waren es halt 100 und dann irgendwann 700. Jetzt gehen wir wir gehen jetzt auf Tour quasi, wenn der Podcast rauskommt, morgens erst Konzert und in Berlin spielen dann S36, was seit, glaube Mitte September ausverkauft ist, was für uns auch absurd ist und das erste Mal, dass wir außerhalb gefühlt dieses Kontexts so richtig spielen, außer natürlich mal kleine Festivals oder Konzerte oder was auch immer in Berlin.
Ja, also wir haben schon die Release-Partys der anderen Alben und sowas immer mal wieder im Privatclub oder sowas gehabt. Es gab schon andere Adressen.
Stimmt.
Aber die waren trotzdem ja irgendwo in diesem ganzen Indie-Szene-Bereich noch relativ klein. Also wir reden dann so über 150 bis 300 Leute, Locations, die wir in Berlin bespielt hatten davor. Abgesehen von Seelchen.
Aber das, um noch kurz zu fügen, das ist halt auch das Problem, was mit diesen Band-Contests immer absurder wurde, dass du dann irgendwann Tickets verkaufen musst und garantieren musst, Leute mitzubringen, wo ich denke, okay, das ist jetzt nicht der Sinn der Sache, sondern es geht ja darum, dass Bands eine Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und dieser ganze Kern, dass du Läden hast, wo du sagst, ey, heute spielen 10 Indie-Bands, wer will? Und Leute, die Indie-Musik feiern, gehen dahin und hören sich das alles an. Das ist halt alles weggenommen, weil natürlich soziale Medien die Suche und Spotify auch irgendwo zum Glück, aber auch leichter machen, dass du gar nicht mehr so entdecken musst, wenn du es nicht zwingend willst.
Ey, voll, das ist auch so ein, da fühle ich mich immer leicht getriggert, so dieses Band-Contest und dann Tickets verkaufen und sowas, ne? Weil das ist halt, für mich ist das immer so Money-Making at its best halt gewesen, ja. So, ne? Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es diesen Contest noch gibt, den gab es zu meiner Jugend schon, das war immer dieses Emergenza.
Emergenza, so, absolut.
So, und auch viele befreundete Bands von mir damals haben da mitgemacht und wir sind da ging das vielleicht noch, weil wir auch eine riesige Gruppe immer waren und wir sind dann teilweise mit dem Reisebus halt immer irgendwie nach Köln gefahren. Ach, oder sowas. Krass. Also das haben wir schon mitgemacht, so, weil wir echt Bock darauf hatten. So, ne? Das war dann auch immer so ein bisschen wie so die Assis aus dem Viertel, die dann die Band dann supporten. Aber das geht ja auch nur, also eigentlich geht das ja gar nicht auf, so, und du zahlst ja drauf. So, oder das fängt ja auch, dann hast du ja ganz oft, dass dann kleinere Clubs halt dann gesagt haben, wir machen dieses Pay-to-Play-Prinzip. So, du musst halt trotzdem dem Veranstalter Tickets abnehmen, um halt irgendwie den Laden voll zu bekommen. Ich verstehe auf der einen Seite, dass man sagt, naja, jeder will ja, dass da viele Leute stehen. Aber auf der anderen Seite, ich kenne auch Leute, die dann offen auch gesagt haben, ey, ich habe jetzt hier die Tickets abgekauft, einfach so, damit wir den Gig spielen können. Die Tickets werden wir eh nicht los. Und dann, weißt du, zerreißt du die. Der Veranstalter hat sein Geld bekommen, weil genug Tickets abgenommen worden sind. Aber das kann es ja nicht sein. So, das ist.
Und am Ende spielst du dann nur vor halb vollem Haus.
Ja, und vor deinen Leuten, die dich dann voten, die anderen gehen raus, während du spielst, weil es nur noch darum geht, okay, mehr Leute, bessere Abstimmung. Ich finde ein Contest-Gedanken zwischen Bands finde ich einfach generell kacke, weil ich meine, das kannst du gar nicht vergleichen und natürlich muss es irgendwie attraktiv machen, deswegen kann man das vielleicht irgendwo charmant oder muss man es vielleicht charmant einbinden, aber dieser Gedanke, ihr spielt jetzt hier, müsst 30 Tickets verkaufen für 15 Euro pro Stück, denke ich auch so, ey Leute, das kann es ja nicht sein.
Nee, und da kommt ja noch voll viel mehr dann noch immer meistens on top so. Also ne, du musst ja noch irgendwie dann auch da hinkommen, gerade wenn das noch in einer anderen Stadt oder sowas ist so. Und aber das ist, boah, dieses Thema ist so riesig und ich habe das auch schon in mehreren Folgen mal gesagt, wie schwer und wie krass ich das einfach immer finde, heutzutage, und damit meine ich jetzt mal so einen Zeitraum, so die letzten, lass es mal 10 Jahre oder sowas sein, wie schwer das einfach ist, mit seiner Band an den Start zu kommen. So, das ist, also.
Es ist unfassbar schwer. Also, es ist wirklich ein langer, zäher Weg. Und es gehört ja, frage ich mich auch immer, was ist der Punkt, wo es sich unterscheidet? Was ist der Punkt zwischen einer Hobbyband oder einer ambitionierten Band? Wo ist der Punkt, wo man aufhört oder auf dem Level bleibt? Und wo geht es dann weiter? Und es ist natürlich zum einen Zeit. Also, irgendwann muss man ja die Entscheidung treffen, wie finanziere ich das? Also, zeitlich. Und dann, wie produziere ich eine Platte? Wie finanziere ich, dass jemand Radiopromo macht, was ja dann, oder auch Online-Promo, was ja auch realistische, wichtige Schritte sind. Klar. Wie finanziere ich das? Wo nehme ich die Zeit her? Und wie viel will ich da wirklich an Herzblut reinstecken? Und im Zweifel andere Sachen dafür ausgeben? Ich meine, wir kennen es alle, die, was wir an Musikequipment rumstehen haben, davon machen andere irgendwie Urlaub oder kaufen sich ein Auto oder eine Wohnung und das haben wir halt nicht. Und das ist halt, glaube ich, bei uns einfach gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen das unbedingt, uns macht es Spaß, haben uns alle irgendwie selbstständig andere Sachen gesucht, Mats als Fotograf, Ludwig nicht betreiben Tonstudien und sagen, wir könnten auch ohne überleben, wir verdienen jetzt damit wirklich nicht viel, aber wir wollen es unbedingt machen, weil es uns, für uns das Schönste ist, was es gibt auf der Welt.
Ey, da, ich glaube, das eint ja total so und ich habe nur, zumindest bei mir auch festgestellt, das ist auch völlig normal, oder auch bei vielen Leuten bei mir im Umfeld, die das genauso aus diesen Motivationen, wie du es gerade genannt hast, dass man einfach diese Musik machen möchte. irgendwann kommt natürlich auch dieser große finanzielle Druck einfach hinzu, ja. Weißt du? Und ne, und weil man hat halt irgendwann, ich glaube, so gerade wenn man vielleicht, boah, ich will das jetzt nicht mit einer Zahl betiteln, aber mit Anfang 20 vielleicht alles noch fein, aber umso älter man wird, wie das immer so ist, dann ne, verschieben sich die Prioritäten vielleicht im Job, auch absolut. Im familiären Umfeld, so, weil man einfach ja einen anderen Lebensweg vielleicht einfach einschlägt. Und dann beginnt halt so das Ding auch, ey, es wird vielleicht auch immer teurer, so, ne, gerade, oder auch wenn man auch, das finde ich auch total, auch immer noch bis heute super krass beeindruckend, wenn man es erstmal geschafft hat, auch vielleicht auf ein Niveau zu kommen, wo auch Leute da hinkommen, steigen natürlich aber auch die Kosten. So ist natürlich auch immer so das Ding.
Absolut. Es wird immer teurer.
Genau, so. Und dann dieser, das hinzubekommen, irgendwie davon zu leben, dann hat man aber manchmal auch eine Tour, wo man gerade bei plus minus null rauskommt, so, da musst du trotzdem noch nebenher arbeiten gehen. Also weißt du, hast irgendwie einen Teilzeitjob und sowas so. Ich finde es ultra krass.
Ja, ich meine, wir haben es in ganz vielen Konstellationen durchgerechnet. Ich will jetzt mal keine Namen sagen, aber selbst wenn du mal überlegst, du hast eine große deutsche Indie-Band, die auf irgendwelchen Festivals spielt, auch große Shows, große Hallen, und sag mal, du machst halt 250.000 Euro Umsatz im Jahr, was ja schon wirklich gut ist. Dann bist du 6 in der Band, dann bleiben schon mal nach Abzug Kosten, Management-Gage, bist du bei maximal 25.000, 30.000 pro Person vor Steuern. So, und ja. Also das ist, Musik machen sollte man jetzt nicht um das Geld ist mir. Ich glaube, als Fußballer in der vierten Liga bist du finanziell deutlich besser, kommst du weg, besser weg als Musik zu machen, im Zweifel.
Würde ich jetzt auch mal sagen, wahrscheinlich, weil du halt irgendwie nicht so viele Kosten hast, die du stemmen musst. Das ist, glaube ich, so das Ding. Würde ich jetzt mal, ich bin auch into Fußball, aber.
Ich habe einen Kumpel, der spielt vierte Liga. Und aber der verdient sehr gut. Sehr gut.
Ja,
muss ich sagen, da müsst ihr schon ganz schön viel strecken.
Es wird natürlich so, das, was du in der vierten Liga verdienst, wahrscheinlich bis zur Rente reichen. So, weil irgendwann musst du ja Karriere beenden, so, ne? Aber nichtsdestotrotz, der Aufwand, den du halt so als Band, als Musiker, als Musikerin betreiben musst, ist halt immens. Und das ab einem gewissen Punkt dann auch, keine Ahnung, gehst du auf Tour, dann hast du so, du musst halt eine Crew halt irgendwie mitnehmen, um das irgendwie zu stemmen, so, ey, wie travelst du, machst das alles mit einem Van, machst das mit einem Nightliner, so, ich meine, Nightliner ist halt ultra teuer, so.
Ist unbezahlbar geworden, es war früher echt okay irgendwo, aber jetzt ist unbezahlbar.
Ja, also die Preise, ich glaube, das, was ich immer höre, ist so je nach Unternehmen auf jeden Fall immer kurz vor der 3 oder ab 3 oder sowas, also schon.
Und es war mal 1,5 oder so.
Genau, das kenne ich auch, und ey, das dann halt, wie gesagt, dann zu stemmen und dann nur davon halt irgendwie zu leben und sowas so, und ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel man mit Streaming verdient, aber das wird auch vorne und hinten einfach nicht auskommen.
Das wird immer weniger. Also ich sag mal so, wir schaffen es, um unsere Kosten zu decken, und
voll gut.
Mittlerweile. Es sind auch mittlerweile, genau. Aber es bleibt jetzt nicht viel übrig. Wie gesagt, also leben könnten wir nicht im Ansatz davon. Aber es ist ja halt ein langer Weg. Es ist ja auch für die meisten Bands, genauso wie für uns, wird es wahrscheinlich nicht der große Hit sein, der uns morgen groß bekannt macht. Aber es ist halt, letztes Mal waren es 600, jetzt kommen 800 Leute, dann das nächste Mal irgendwie 1000. Und in 5, 6, 7 Jahren spielen wir vielleicht in der Columbia Halle. Ich weiß es nicht. Es wird aber auf jeden Fall ein langer Weg, der heißt dranbleiben, Musik produzieren, Videos drehen, machen, 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 und am Ende macht man es für die Freude, die Musik zu teilen, voll, mit Leuten zu teilen und eine wunderbare Zeit zu haben und irgendwie was zu schaffen, was bleibt für einen selbst und vielleicht für ein paar Leute da draußen auch.
Ja, hey, und ja, sorry, ja, Matze, du, ja.
Also zumindest ist uns dreien intern in der Band völlig klar, dass wir das machen, weil wir eine enorme Freude, wirklich riesigen Spaß dabei haben, das machen zu dürfen. Und auch gleichzeitig noch wissen, dass das alles ohne diese Familie, also wir nennen sie immer Sinnfamilie, und die ganzen Menschen, die mitmachen, die uns supporten, die mit uns auf Tour kommen und viel bessere Jobs mitunter absagen, einfach weil sie das geil finden, was wir machen, und wir da sehr dankbar für sind, dass sie mitkommen. Ja, ohne die wäre das eben auch alles nicht machbar.
Genau. Das ist ja, du brauchst die Leute einfach dran darum. Das klappt sonst einfach nicht so. Ne? Du brauchst so die Essential, das Essential-Personal, sagen wir es mal so. Also weißt du, das ist so, ich bin ja auch Guitar-Tech-Backliner mittlerweile geworden. Und ich weiß zum Beispiel, dass so meine Position ist, aber auch immer die, das ist eine Luxusposition, muss man auch dazu sagen. Mhm. So, das ist so die Position, die man sich halt irgendwie, die ist erstmal nicht essentiell, sondern die nimmst du halt da mit, wenn du sagst so, hey, wir haben ein bisschen Kohle dafür übrig, damit wir es nicht selber machen müssen, aber du musst natürlich irgendwie, FOH muss am Start sein, ist unabdingbar und alles andere, was so, was du für eine Tour einfach brauchst, und das kostet einfach, ja, kostet Geld, beziehungsweise, und du brauchst natürlich auch Leute, die da Bock drauf haben. So, es geht der Geld ist immer wichtig, aber du musst auch Leute haben, die diesen Spirit auch haben, die sagen, ey, ja, ich habe Bock, das vor euch zu machen. Das ist noch, finde ich, noch viel wichtiger, weil es soll ja nicht so eine Dienstleistung sein, sondern das soll ja auch wirklich auch insofern ein Projekt sein, wo alle Bock drauf haben.
Ja. Genau. So. Ey, ich finde es auch super spannend und faszinierend, diesen Job mit Kontakt mit dem Gitarrentech für eine größere deutsche Band, wo es halt in Regionen geht, technisch, wo ich denke, Alter, was du alles auf dem Schirm haben musst, was dann auch da macht der Gitarrist selbst vielleicht gar nicht mehr so viel, auch beim Umschalten und dies und das. Nicht nur Gitarrenstimmen, gucken, welcher Song, welcher Sound, dass das ganze System funktioniert, was du da alles bedenken musst und machen musst. Ich finde es wahnsinnig spannend und beeindruckend.
Ey, ich finde das, ich muss da jemanden zitieren, und zwar habe ich auch schon, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon so viel Podcast gemacht, dass ich manchmal auch Sachen schon 10-mal gesagt habe, aber ich finde die Story trotzdem cool. Ein Typ hier aus den USA, den ich, für mich ist das so einer der Gitarre-Tech schlechthin, Drew Foppy heißt der. Der war jetzt zuletzt, glaube ich, mit Shinedown unterwegs, hat Deftones gemacht, hat Slipknot gemacht, Smashing Pumpkins, der ist so, das ist so A plus, also krasser geht's, glaube ich, nicht mehr. Und der hat, glaube ich, mal einfach mal so ein paar One-Liner mal rausgebracht, wo der gesagt hat, ey, als Gitarre-Tech musst du heutzutage nicht nur irgendwie Gitarre stimmen können, je nachdem, in welcher Produktion du unterwegs bist, sondern du musst auch, je nachdem, was für Amps du mit hast, wenn das im Digitalbereich ist, auch IT-Spezialist sein. Ah, das, damit fängt so, das und einfach auch so viel auf dem Schirm haben, wo ich mir dann denke, ey, krass, es gibt noch so viele Bereiche, wo ich mir auch denke, ey, da bin ich nicht fit drin. Das lernst du dann irgendwie auf der Straße, das lernst du dann vielleicht, wenn du das auch beruflich machst, wenn du jetzt irgendwie eine Werkstatt hast, was auch immer. Aber ja, du musst halt je nach Produktion musst du schon echt viel einfach können. Punkt. So auch gerade so in diesem Amp-Bereich, das ist einfach krass. So, das ist Wahnsinn. Ich wollte gerade mal eine kurze Brücke schlagen. Und zwar, weil ihr gesagt habt, morgen geht eure Tour los, oder nicht, ne?
Wenn der Podcast am 14., wenn heute der 14.11. ist, geht quasi...
Ach so, das ist gut, dass du es sagst. Ja, okay, ja, so bewegen wir uns ja auch. Das ist absolut richtig.
Genau, am 15.11. kommt das Album und am 16.11. geht die Tour los in Zürich.
Okay, in Zürich. Aber was ist mit SO36, hast du gerade
gesagt? Das ist am 3. Dezember, ne? Das ist das Abschlusskonzert quasi.
Okay, alles klar, jetzt bin ich, mein Gott, ich bin auch, gut, dass du es nochmal gesagt hast, stimmt, wir nehmen ja ein bisschen früher auf, so, ja. Aber ey, SO36 ausverkauft ist doch voll geil.
Wahnsinn, also wirklich, vor allen Dingen weit vorher, also über 2 Monate vorher, das ist schon eine krasse Ehre. Wir hätten natürlich auch überlegen können, hochzugehen, aber für uns war so, SO36, da habe ich so viele tolle MusikerInnen gesehen, und das ist so ein beeindruckender Ort mit so tollen Menschen, die es machen, und das wollten wir unbedingt machen, dort zu spielen. Und das ist im Zweifel viel mehr wert, als dann irgendwo hochzugehen. Das kann man beim nächsten Mal vielleicht machen, aber S36 ist so ein krasser Ort, dass es für uns eine riesen Ehre ist, da irgendwie zu spielen. Und dass es auch noch voll wird, noch viel krasser.
Voll, der Club ist halt echt so, das ist so Club mit so viel Historie einfach dann dahinter auch, ne? Und irgendwie um die Ecke ist da dringend wie dann auch direkt noch Cortex und sowas, ist einfach so, das passt irgendwie alles so, ist voll geil.
Ich weiß, das erste Mal SO36, das ist lange her, da haben die Toten Hosen, glaube ich, ein Benefizkonzert gespielt, da weiß ich noch, stand ich stundenlang in der Schlange, um einer von 800 Menschen zu sein. Davon, von dem Abend gibt es auch eine DVD, auf der ich kurz zu sehen bin, wie ich bei Glaube wirklich? Wort zum Sonntag ins Mikrofon reingröle. Es kommt nichts Sinnvolles raus, aber ich war kurz im Fernsehen.
Auf der DVD.
Weißt du noch, wann das war?
Oh, das muss 2000, das muss 2004, 2005, 2006 gewesen sein. Also das ist irgendwann in den Nullerjahren noch. Also lange, lange her.
Ich glaube, da haben die Hosen welche kamen denn da, glaube ich, gerade raus? Die Zurück zum Glück, meine ich.
Ja, zwischen Zurück zum Glück und Alles unter Strom, irgendwie sowas.
Ja, ja. Ey, das ist auch, wenn du das so hörst, ich finde das total geil. Ich war, wann war das denn? Dieses Jahr, ich mache Kraftklub noch als Backliner auch und da gab es, wie heißt das? Das war meine erste Show mit denen. Die war nämlich auch im SO36. Das war so ein Soli-Konzert.
Ach, geil. Es war kürzlich, genau. Gelesen.
Ja, im Sommer war das. Und das ist einfach krass, weil der Schuppen ist ja auch nicht groß und wenn der dann einfach brechend voll ist, so, ne? Ja. Und die Leute einfach Bock haben, hammergeil, wirklich. Das ist mega. Das, und dann, ich verstehe das auch total, warum soll man das, also auch wenn man es hochverlegen könnte, ich weiß gar nicht, was in Berlin, was wird dann, als was gibt es da drüber? Ich meine, Berlin hat so viele Locations.
Fester, Kreuzberg, glaube ich, dann Astra und dann Huxley's ist natürlich fast doppelt so groß. Jo, aber ey, es war wirklich keine Sekunde eine Überlegung, weil SO36 ist ein kleiner Lebenstraum, dort spielen zu dürfen und es auszuverkaufen. Es war so, ey, machen wir auf jeden Fall.
Columbia Theater wäre, glaube ich, noch.
Nee, Columbia Theater hat, glaube ich, 700 oder so.
Ah, echt?
Glaube ja.
Das Columbia Theater ist das connected mit Columbia Halle direkt?
Genau, ist daneben, bisschen kleiner.
Ah, okay. Okay, Akolomial ist halt auch, ist auch legendär, ne? Ist auch richtig.
Das wäre unser,
das wäre unser
fast größtes Ziel. Also, das wäre das halbwegs realistische Ziel, was wir uns irgendwie vorstellen können. Einmal Akolomialhalle wäre ein Traum, aber natürlich als Karlshorster in meinem Fall die Wohlheide, wahrscheinlich nicht als Hauptband, aber als Vorband, also in der Wohlheide in irgendeiner Form spielen, das wäre natürlich der größte vorstellbare Traum, weil da habe ich meine ersten Konzerte gesehen, das ist mein Zuhause, das ist für mich die schönste Bühne der Welt.
Eines meiner schönsten Konzerte war auch an der Wohlheide von einer mittlerweile nicht mehr existenten Indie-Band als Jugendlicher Virginia Jetzt und die haben wirklich nur auf der Bühne gespielt und das Publikum stand auch auf der Bühne. Die komplette Wohlheide war leer. Das war ein ziemlich geiler Moment. Du kommst da hin und denkst, wie schafft so eine kleine Band das, die Wohlheide zu füllen? Und am Ende stehen alle zusammen auf der Bühne. Da waren, glaube ich, nur, weiß ich nicht, 500 Leute oder sowas. Aber ich habe noch nicht mal bezahlt dafür.
Witzige Idee eigentlich.
Ja, ich habe auch irgendjemanden angefragt, ob er noch ein Ticket hat oder so. Und habe zufällig eine Frau gefragt, die auf der Gästeliste stand. Und die hat mich mitgenommen.
Krass.
Freunde von mir hatten ein Ticket, ja.
Virginia Jetzt, das ist ja auch schon lange her, ne? Oder?
20 Jahre gefühlt.
Ja, ja.
Krass, krass, krass. Aber, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt so aus meiner Warte einfach raus. Ich meine, so Columbia-Halle, why not? So, die Beatsteaks hatten da noch vor ein paar Wochen so Produktionsprobe gehabt, dann war ich zum ersten Mal auch da. Und du läufst dann so hinten so durch den Backstage so durch und dann siehst du auch, wer da alles so gespielt hat, weil die überall auf, wie das halt so Venues haben, so Fotos dann da hängen haben. Und das ist total geil, weil da auch so, ich meine, Oasis haben da einfach gespielt, weißt du so? Und dann denke ich mir so, dann ist da so ein Foto von Oasis, also ziemlich sicher, und auch andere Bands, wo du einfach weißt, ey, die würden leider halt nie wieder in so einer Location spielen, weil die einfach riesig geworden sind. So, das ist krass.
Voll, ich weiß nicht, ich habe mit Huxley's gespielt, also mit Dagobert, die erste Tour, die ich mitgespielt habe, war eine Vorbandtour für Lying. Und da haben wir im Huxley's gespielt. Und auch im Huxley's haben wir auch super viele krasse MusikerInnen gespielt. Und ich stand so da und ich stand die ganze Zeit auf der Bühne und habe nur gegrinst, weil ich dachte, wie krass schön ist, dass ich hier gerade stehen darf und das machen kann. Das ist das Schönste der Welt. Und so, ganz ehrlich, das hat sich auch nie geändert. Ich finde, oder bei uns allen, glaube ich, ist einfach so Dankbarkeit, dass wir da stehen dürfen, das machen können, das teilen können. Das ist irgendwie.
Und dass die Leute kommen und zuhören.
Voll, das ist so schön.
Ja.
Da müsst ihr mich doch jetzt mal abholen. Das ist doch jetzt die perfekte Überleitung, um mal so ein bisschen auf euch zuzugehen und mal so ein bisschen die Story zu hören. Erzählt mir noch mal ein bisschen was über Sint. Wie, warum, seit wann? Ich brauche mal alle Infos von euch.
Wir machen es kurz. Also wir waren mal zu fünft und Max und Arne sind 2018 oder 19, Anfang 19 rausgegangen und wir hatten zu dritt, waren wir in der Schule und haben Musik gemacht und dann haben Ludwig, unser Schlagzeuger, und ich uns kennengelernt über den Holzmarkt auch und haben so ein bisschen gefasert, ja, irgendwann, wenn wir mal was machen, dann rufe ich dich an, Ludwig. Aber eigentlich dachte ich, werde ihn nie anrufen, weil Musik machen ist, bleibt wahrscheinlich ein Traum. Und 4 Wochen später kam es dann zur Bandgründung und dann kam Ludwig zur Probe und schon hatten wir Sint. Und dann haben wir Matze dazu geholt, am Bass damals, heute Gitarre. Haben dann unseren ersten Auftritt 2014 in der Kimber gespielt und haben eigentlich, und das war wirklich so eine Ursprungsintention, wir hatten jetzt nicht den Plan, große Band zu werden und das ernsthaft zu betreiben, sondern wir hatten einfach Spaß an der Sache und wollten auf Festivals kommen, um möglichst viele Freunde mitzunehmen, dass wir keinen Eintritt bezahlen müssen und alle kostenlos trinken können, wie man damals mit Anfang 20 noch an die Sache rangeht. Und dann hatten wir eine EP mit Aaron Ahrens und Stefan Ernst aufgenommen und ein erstes Album sind wir dann zu Sebo Adam nach Wien gefahren, der Bilderbuch damals gemacht hat und heute Wanda. Das erste Album gemacht und das war ein spannendes Jahr, 50 Konzerte. Und nach diesem Jahr sind dann Arne und Max ausgestiegen. Max ist an die Gitarre gegangen, ich an den Gesang. Und dann haben wir von null angefangen, also nicht von null angefangen, aber noch musikalisch irgendwo schon. Und haben dann 2020, vielleicht ist es anders als du denkst, rausgebracht, direkt in die Corona-Zeit. Das nächste Album Kino Kosmos vor 2,5 Jahren auch direkt in die Corona-Zeit. Es war also von 50 Konzerte spielen zu 2019 Pausenjahr wegen der Umstellung direkt in Corona rein. Das heißt, wir mussten jetzt komplett unser Live-Publikum, unsere ZuhörerInnen neu erspielen und haben uns aber auch in diesem Prozess ganz doll selbst neu erfunden und gefunden. Wir sind zwar zu dritt als Kern, aber wie Matze schon sagte, eine Familie. Wir haben live Henko am Piano, meistens Jens am Bass und auch in der Produktion immer verschiedene Leute und probieren neue Wege. Und ich glaube, wir sind jetzt endlich an so einem Punkt angekommen, auch mit dem neuen Album, Erstmal für immer heißt es, was dann am 15.11. rauskommt, wo wir sagen, wir sind musikalisch da angekommen, wo wir irgendwie immer hin wollten. Und von dieser Basis aus können wir jetzt musikalisch, also live als auch auf dem Album, alles irgendwie machen, alles probieren.
Ja. Also, ich habe gerade überlegt, weil du ja die kurze Version erzählen wolltest.
Ja, es war ja halbwegs die kurze Version. Aber genau, wir haben uns dann immer viel am Holzmarkt gespielt und kleinere Touren gespielt. Jetzt kommen 10 Städte. Und Schritt für Schritt geht's halt voran, wie gesagt. Und wir lieben das, das zu machen und es machen das für uns, weil wir es lieben. Und wenn es den Leuten auch noch gefällt, ist es natürlich umso schöner. Und wir bleiben halt dran, weil wir es lieben. Und wie gesagt, Schritt für Schritt jedes Jahr dann vielleicht ein paar Leute mehr auf den Konzerten. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Und wenn doch, mega schön. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, dass wir das Studio am Holzmarkt haben. Wir haben die letzten beiden Platten mit Aaron Ahrens, der auch von wegen Lisbeth macht, Pandalux, Say Yes Dog, aufgenommen. Dieses Album haben wir mit Felix Anton Remm gemacht, der Cat und Phil Boriva mitproduziert hat. Und wie gesagt, wir haben ja auch so eine schöne Basis mit dem Studio, dass wir einfach alles ausprobieren können, alle Leute fragen können und irgendwie uns da wirklich musikalisch ausleben können. Und ein Studio betreiben ist natürlich auch immer geil, weil man eine gute Begründung hat, ein, zwei, eine neue Gitarre da oder mal einen Bass für die Facette braucht man ja natürlich auch. Und der Studiobetrieb macht es möglich, das auch zu rechtfertigen.
Ja, und es vereinfacht die Logistik drumherum. Na klar. Also hier ist so viel Equipment, was man einfach per se hat und nutzt und dadurch eine ganze Vorproduktion schon enorm erleichtert, weil du sie in Studioqualität oft einfach vorproduzieren kannst, die Sachen.
Absolut.
Voll, also wirklich, das ist halt, ich bin halt, das ist immer so mein blinder Flex, so studiotechnisch bin ich halt der absolute Loser, wie man das so schön sagt, so habe ich gar keinen Plan von. Und ich weiß aber trotzdem, wenn wir auch mit der Truppe immer eine Vorproduktion gemacht haben, weißt du, musst du halt noch im Proberaum immer noch irgendwie alles reinstellen, Mischpult reinstellen, damit du halt irgendwie was, ja, recorden kannst. Wobei das heutzutage natürlich auch alles total easy geworden ist. Also die Möglichkeiten sind natürlich krass, aber wenn du halt ein Studio mittlerweile hast, dann ist das einfach Gold wert. Ja. Das ist natürlich einen besseren Einstieg hätte man gar nicht nehmen können. So, wenn er sagt, neues Equipment kaufen, Gitarren, alles mögliche. Jetzt kommt so immer, wenn man so eine halbe Stunde rum hat, dann kommt so der Gitar-Talk. Der, geil. Die Daseinsberechtigung für diesen Podcast. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen aber natürlich ein bisschen von vorne anfangen. Was war eure erste Gitarre?
Meine allererste Gitarre war von der Marke Alhambra. Eine
das ist so geil, ne?
Ja, eine möchte gern spanische Konzertgitarre, denn mein Vater sagte zu mir, wenn du ordentlich akustische Gitarre spielen kannst, dann kaufe ich dir eine E-Gitarre. Und
keine bis heute nicht immer.
Doch. Fünf Jahre später oder 4 Jahre später. Ich hatte meinen letzten Armbruch. Ich habe mir als Kind 6-mal den linken Unterarm gebrochen.
6-mal?
Ja, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall.
Mehrere andere Geschichten.
Ja. Ich lag im Krankenhaus und einer der ersten Besuche von meinen Eltern war verbunden mit der Nachricht, wir haben den Gitarrenlehrer beauftragt, er soll sich umgucken, er wird demnächst die E-Gitarre mitbringen. Und das war die Motivation, mit Gipsarm wieder sofort ins Gitarrenspiel einzusteigen.
Geil.
Ja.
Meine war eine erste.
Ach so, vielleicht noch als Ergänzung. Also, und die erste E-Gitarre war eine Aria Pro 2, eine Les Paul-Kopie. Irgendwas Ende 90er Baujahr.
Ah, ja. Der absolute Klassiker.
So, ja, sehr solides Teil.
Voll gut eigentlich.
der Oberpro sagt natürlich immer, also es gibt so viele, die reinkommen und sagen, ich habe noch so eine alte Aria Prol zu Hause. Das ist immer so, weil die halt die zwei nie gelesen haben, deswegen war es immer die Aria Prol. Das ist auch Wahnsinn. Ne?
Aber eigentlich so die Gitarre so für den Anfang.
Total. Voll.
Ja. Bei mir war es eine 25 Euro, eBay Kleinanzeigen spanische Gitarre mit Tuner drinne, mit Tasche drinne. Die ist irgendwann flöten gegangen und dann habe ich zur Jugendweihe eine Epiphone Les Paul geschenkt bekommen. Und die erste, die ich mir selber gekauft habe, war dann erst später, 2011, war eine Lone Star Strut Mexiko Fender. So mit Humbucker hinten drin. Die hängt auch noch hier, aber vielleicht verkaufe ich sie bald.
Wirklich?
Sie wird nicht. Also ich frage mich, was ist der, wie wichtig ist der emotionale Wert? Weil es ist jetzt nicht meine allererste Gitarre, die ist eh irgendwie flöten gegangen bei irgendeinem Auftritt. Und ich spiele sie einfach kaum noch. Und sie hängt nur da und wird nicht genutzt. Deswegen denke ich, ey, vielleicht gibt es da einen Menschen, der sagt, der ihr Liebe geben würde, der sie spielen würde. Warum muss sie hier für immer rumhängen? Und warum hole ich mir nicht dafür etwas, mit der ich vielleicht mehr spiele?
Verständlich. Ich muss auch ganz vorsichtig sein, weil ich bin, was so emotionalen Wert zu Gitarren angeht, meine erste Gitarre liegt irgendwo noch in dem Gitarrenshop, wo ich damals angefangen habe zu arbeiten, liegt die immer noch total auseinandergeschraubt und komplett kaputt gebastelt in irgendeiner Ecke rum. Wirklich, also ganz schlimm.
Was war das für eine?
Eine Epiphone SG sogar.
Ach, geil.
Die habe ich, glaube ich, zum 13. oder 14. Geburtstag geschenkt bekommen. Und da habe ich mich dann, als ich angefangen habe, Gitarren zu reparieren, irgendwie mal ausprobiert, mal neue Bünde reingemacht, Bünde rausgeholt, ein Loch reingebohrt, alles. Also irgendwie so, ich probiere mal was aus. Und eieiei, also.
Du hast sie optimiert.
Genau, könnte man, also wenn man ganz nett ist, kann man sagen, ich habe sie optimiert, aber die liegt jetzt einfach komplett auseinandergeschraubt halt irgendwo rum, also von daher ist, deswegen, man kann sie verkaufen, ja, fühle ich, gehe ich mit, Cover.
Ja, es ist, die Geschichte trägt sich auch weiter und das Musikerleben geht ja auch weiter. Ich meine, ich habe öfter mal kurz Bedenken gehabt, dass ich die Epiphone damals verkauft habe. Ich habe mir damals irgendwie eine von H, ich weiß nicht, ob du es kennst, H, eine H-Strat gekauft.
In Holland.
Mhm. Genau, und wahnsinnig gute Instrumente und
voll.
Die Geschichte lebt halt darin weiter und man verbessert sich, was heißt verbessert? Doch, man entwickelt sich als Musiker und hat andere Ansprüche und das geht halt weiter, du kennst es ja. Es hört ja nie auf. Egal wie oft man sich sagt, geil, die nächste Gitarre ist es jetzt, danach geht es ja sofort weiter.
Ist so, also gerade, und ich, das fällt mir einfach auch auf, ich habe das heute nochmal einem Kunden irgendwie erzählt, der da war, wann war das denn, Anfang des Monats mit meinem Mitarbeiter Karma, waren wir auf der Guitar Summit, kennt ihr die?
Ja. Mhm.
Da war ich zum ersten Mal, ich habe das vorher noch nie geschafft so und ich dachte, ey komm, wir fahren da mal vorbei und ich war früher ein paar Mal auch auf der Musikmesse in Frankfurt und wenn man jetzt bei uns, ich meine, wir reparieren im Jahr immer um die 600, 700, 800 Gitarren pro Jahr und du hast einfach jedes Instrument einfach irgendwann mal in der Hand gehabt und das macht immer noch Bock, aber man ist nicht mehr so, wie man früher war, dass man sagt, boah geil, eine Gitarre hier, da und da, man hat so eine nüchterne Sicht einfach irgendwann da drauf, so, Punkt. Heute kam die Post und hier vom Shop liegt irgendwie der Music Store Katalog. Habt ihr auch dieses Music Store Ding, das bei dem Katalog, das man den früher aufgemacht hat, so Mitte der 2000er und dachte sich, ey geil, ich will das haben, das haben, das haben. Das war so.
Hatten wir so mit Just Music in Berlin.
Ja. So, man hat einfach so ein Prospekt oder so ein Katalog und man ist den durchgeblättert und dachte sich, ey, alles geil, alles geil, alles geil. Und irgendwann hat man so viel in der Hand gehabt und man findet einfach nicht mehr alles geil. So, das ist ganz normal. Und dann verstehe ich das auch. Und das ist bei mir genauso. Ich habe so viele Gitarren auch selber schon besessen und da habe ich irgendwann gemerkt, ey, das Ding hängt bei mir nur noch an der Wand. Ich spiele die jetzt gerade nicht und ich sammle die Dinger. Ich bin kein Sammler, bin ich einfach nicht. Punkt. Und ich will die Dinger spielen. Und wenn ich die nicht mehr spiele, dann kommt irgendwann das Ding so, dass ich mir denke, ey, ich könnte mir was anderes davon holen oder jemand anders, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Hannes, so, da hat jemand einfach mehr Freude mit dran, als ich das jetzt gerade habe. Und dann verkauft man das.
Mein Epiphone hat einen Punker gekauft und der hat so Bock gehabt, der hat sich so gefreut. Ich war so, geil, geil. Es kommt jetzt genau in die richtigen Hände, die wird endlich mal gespielt, nachdem sie 10 Jahre einfach rumgehangen hat. Und das finde ich wirklich, wirklich zu schade. Ich meine das wirklich ernst, wenn ich sage, ich möchte, dass sie in gute Hände kommt. Weil dann weißt du, da wird irgendwie, kommt dann Leben rein. Und wenn man ihr nicht gerecht werden kann, der Gitarre, ist es vielleicht der richtige Weg. Aber ich habe eine Frage, was war denn die Beeindruckung, gab es eine Gitarre, wo du gesagt hast, boah, krass, dass ich die hier gerade habe, dass ich die in Händen halte, also ein Modell oder weiß ich. Was war so die speziellste Gitarre, die du hattest, die dich am meisten irgendwie bewegt hat oder mitgenommen hat?
Ich würde die gerne noch ergänzen, die Frage. Und welche Arbeit hast du da dran ausführen dürfen? Weil das ja auch nochmal so ein Punkt ist. Weißt du, eine Gitarre zu bundieren ist ja was ganz Sensibles, Feines. Da musst du extrem aufpassen, weil du an die Substanz gehst. Wenn du Potis oder so wechselst, das sind zwei, drei Lötstellen. Ist ja nochmal was anderes, ja.
Boah, ich muss wirklich gerade überlegen, ehrlicherweise. Ich behalte die Frage kurz im Hinterkopf und grätsch irgendwann gleich rein, weil das ist sowas wie, erzähl mal kurz einen Witz, das ist so genau das. Und ich hole mal weiter aus. Ich habe jetzt auch schon durchaus, oder wir haben hier viele auch ältere Instrumente gehabt. Und damit meine ich jetzt auch, jetzt gerade habe ich eine 62er Strat hier liegen, auch komplett mehr oder weniger noch all original, und ich kriege auch gerade neue Bünde. Und das ist aber auch nicht die erste 60er Jahre Strat oder sowas. Da hatten wir schon einige. Und da merke ich zum Beispiel, dass ich da sehr entspannt zum Glück bin, weil ich mich davon lösen kann, dass ich weiß, dass so ein Ding draußen für mindestens 20.000 Euro, wenn nicht sogar 25.000 Euro plus gehandelt wird. Und das ist halt alles für mich völlig absurd. So, wisst ihr, das ist so, da denke ich mir so, ey, das ist ein Wert, den schreiben wir Menschen diesem Ding zu, wie ein Kunstwerk.
Absolut.
Aber das hat's eigentlich gar nicht so.
Aber bist du dann besonders vorsichtig oder besonders respektvoll oder schaust du, dass dann kein Fehler passiert, oder bist du so, ist halt wie jeder andere?
Nee, ich bin schon vielleicht ein bisschen ehrfürchtiger bin ich schon, aber am Ende auch nicht ganz so, weil ich mir dann auch denke, so, ich will auch, dass das Ding vernünftig fertig wird, wie alle anderen Sachen auch vernünftig fertig werden sollen, Punkt. Aber ich habe da jetzt nicht so diese, dass ich so Todesangst jetzt bekomme, dass ich denke, so, bloß keinen Fehler machen und bla und bla und bla. Es gibt so ein paar Sachen, du weißt halt schon, okay, pass da jetzt auf, weil das kriegst du jetzt so nicht mehr, oder ich bin dann auch schon so nerdig, bin ich auch, wenn ich die Mechaniken jetzt abnehme, dass ich mir auch die Schrauben von den Mechaniken genau an der Stelle hinklebe, dass die auch genau wieder an die Stelle zurück soll, wie die damals in den 60s eingesetzt worden ist. So, da bin ich dann so ein bisschen, das soll schon so sein. Aber ich bin da auch, ich habe eine gesunde Pragmatik auch dahinter. Die will ich aber auch haben. Aber ich müsste echt mal überlegen, welche Gitarre das halt irgendwie war. Und ich glaube, das war vielleicht noch nicht mal was, da geht es auch gar nicht um irgendwie einen preislichen Wert, das ist mir egal, sondern dann halt irgendwie, wenn da so eine emotionale Story vielleicht dann dahinter ist. Aber wie gesagt, da komme ich vielleicht später drauf zurück. So, das
fällt gerade spontan nicht ein. Sind ja auch immer besondere Dinge, die das dann am Ende ausmachen. Ich weiß, ich hatte im Studio mal eine Gruppe aus Nashville von der Belmont University, die so Musikproduktion studiert haben, und die Professoren haben uns eingeladen, dahin zu fahren. Und mein Papa und ich damals waren so, ja komm, lass uns nach Nashville fahren. Da haben uns alle Studios angeguckt, und es war extrem geil, was wir da alles sehen konnten. Und unter anderem so ein Gitarrenmuseum, wo man die Gitarren in die Hand nehmen durfte. Und dann so eine 52er Telecaster und so. Das war so mal. Also ich muss sagen, ich habe einmal eine 52er, einmal eine 53er gespielt. Und ich muss sagen, das sind die zwei mit beeindruckendsten Musikinstrumente, die ich je in der Hand hatte. Die haben beide eine Magie gehabt. Aber ich würde niemals einsehen, 30.000, 40.000 dafür zu bezahlen. Sorry, musste husten. So viel Geld dafür zu bezahlen, das ist es nicht wert. Dann wahrscheinlich eine Custom Shop irgendwann.
Punkt. Sehe ich genauso. Ich verstehe auch, das muss ich schon sagen, bei der Anzahl an älteren Instrumenten, die wir bislang hier hatten, die Verarbeitung ist immer geil. Oder auch, du merkst auch, dass so Hölzer, die man jetzt damals, was heißt damals, verwendet hat. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Weil heutzutage ja ganz viel, also heutzutage seit mehreren Jahren schon, einfach krass auf Masse gegangen wird. Und sobald du eine riesige Massenabfertigung hast, willst du halt einen Markt bedienen, und dann wird darauf nicht mehr geachtet, wie lange ist jetzt das und das abgelagert, sondern es werden irgendwelche Subhölzer genommen, alles Mögliche, und das Ding wird zusammengebaut und fertig. Dann geht das raus, die Leute kaufen das, und dann nach ein paar Monaten, dann rächt sich halt das, was halt am Anfang verkackt worden ist, dass man vielleicht irgendein Holz genommen hat, was irgendwie nur so halb abgelagert ist. Und dann ist ein Hals so verzogen, dass du da eigentlich gar nichts mehr machen kannst und so ein Ding leider abschreiben musst. Punkt. Weil da lohnt sich einfach vorne und hinten keine Reparatur mehr. Es ist schon so, dass gerade so in den 50s und 60s, zumindest von den Strats oder Teddys, die wir mal hier hatten, zum Service Size, zum Refret, zum normalen Einstellen, was auch immer, du machst da was, ziehst einen Hals an und siehst, ey, das Ding ist richtig gerade. Punkt. Yes. So, genauso wie man haben möchte. Natürlich auch vorausgesetzt, dass die Dinger jetzt nicht irgendwie 30 Jahre lang irgendwie im feuchten Keller gelegen haben. So, ne? Ja. Das muss man schon sagen. Das ist natürlich wichtig. Aber das ist schon eine andere Qualität. Punkt. Das ist schon wirklich geil. Ja. So, und da macht das auch irgendwie Bock, daran zu arbeiten, ganz klar. So, aber dem Preis dafür, jetzt so viel Kohle auszugeben, echt nicht, wirklich nicht.
Nee, ich hab damals zum Geburtstag Geld geschenkt bekommen und ganz lange gespart und ganz viel verkauft und hab mir dann damals noch zu, ich sag mal, in Anführungsstrichen humanen Preisen eine 66er Tele gekauft. Mhm. Die ja heute auch mehr wert wäre. Die ist nicht ganz, die ist zu schwer und perfekt ist sie nicht, aber sie hat eine unfassbare Seele. Und da zurück zum Gitarrenbauer-Ding. Bin dann in Berlin zu einem Gitarrenbauer gegangen und hab sie refetten lassen, neu bondieren lassen. Und auch ein renommierter Gitarrenbauer. Und ich kam zurück und sie hat nur geschnarrt. Ich musste direkt zu einem anderen Gitarrenbauer gehen, um die wieder richten zu lassen, wo ich war so... Der hat mir erst alles erzählt, wie geil er das machen wird und wie toll das alles ist und wie toll er ist und wie toll seine Arbeiten sind und was er schon alles hatte. Und dann kam ich zurück und sagte, habe ich dir jetzt gerade 400 Euro bezahlt für, ich gehe direkt zum anderen Gitarrenbauer und lass das nochmal ordentlich machen. Mhm. Deswegen fragte ich so wegen Respekt oder irgendwie Fokus bei der Arbeit und finde ich irgendwie ein spannendes Thema, wie man da rangeht. Also ich sehe es auch wie ein ganz normales Instrument, außer dass man sie jetzt vielleicht nicht mehr mit auf Tour nimmt. So. Mhm. Aber... spannendes Feld, könnte ich stundenlang drüber diskutieren, philosophieren.
Ey, dafür, also so viel plaudere ich aus dem Nähkästchen, da muss ich halt trotzdem auch sagen, das ist für mich immer sehr, sehr ein sensibles Thema, weil ich mich never ever, auch nicht namentlich oder auch vor Kunden, was auch immer, nie über Berufskollegen, Kolleginnen abfacken würde. Das ist nicht mein Stil. Ich mag sowas nicht so. Nichtsdestotrotz ist jetzt auch bei besagter 62er Strat, da gibt's so einen kleinen Rattenschwanz, die ich gerade hier habe, weil die auch vorher, ich sage jetzt auch gar nicht die Stadt, wo die vorher war, die war auch in einer anderen Stadt in Deutschland bei einem auch sehr renommierten Gitarrenbauer, der die auch refretted hat. So. Und jetzt ist sie bei mir. So, weil der Typ das einfach nur auf das Handwerk bezogen nicht gut gemacht hat. Punkt. So. Ja. Und dafür einen vierstelligen Preis aufgerufen hat.
Vierstelligen Betrag?
Ja. Ich glaube, das kommt noch so ein bisschen dann on top. Und ich habe die Rechnung gesehen, weil die im Case drin war. So. Krass. Und,
aber der hat nur für die Bünde einen vierstelligen Betrag. Für die Bondierung und alles.
Okay. Er hat sogar noch, das checke ich nicht, aber so tief bin ich nicht drin. Ich glaube, die Servicekosten lagen bei knapp 900.
Alter.
Netto, so. Dann hat er dann noch 19% noch oben drauf, on top. Und, das habe ich halt nicht verstanden, dann noch 150 Euro Expressversand. Wo ich mir dann denke, ja, ich denke mir halt so, weil der Kunde von mir, der kommt dann aus Essen, der hat die halt dann in eine andere Stadt geschickt. Und ich würde nur einen Expressversand machen, wenn das ausschließlich auch von dem Kunden gewünscht ist, weil der kostet einfach echt viel Kohle. So, das ist... so. Und am Ende waren es halt, glaube ich, 1.100 Euro inklusive Versand. Und am Ende reden wir aber wirklich, muss man schon dazu sagen, es war ein Refret inklusive Setup. So, Punkt. Ich glaube, dann wurde die Elektronik gereinigt, was man halt auch so mal so macht bei einer alten Gitarre, so, wenn die Protis am Kratzen sind, dass man die wieder gängig bekommt. Und die hatte... das hatte die aber, glaube ich, das wurde mal irgendwie nachträglich gemacht, noch einen zweiten String Tree gehabt für D- und G-Seite. Hat meine und die auch. Alten hatten und da wollte der Kunde aber das wieder original haben und dann hat er das mit Wachs versiegelt. Ist auch nicht schlecht geworden, aber am Ende ist auch so eine Wachsversiegelung jetzt auch nicht gerade aufwendig, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. So, ne? Ich weiß, das kostet alles Geld und ich weiß, man sitzt da auch lange dran, aber ich glaube, dass, also für mich klingt das dann so, weil ich kenne den Typen, der das gemacht hat, nicht persönlich, aber ich weiß, wer das ist so. Und ich habe das Gefühl, dass da noch so ein bisschen so ein Aufschlag genommen worden ist, dass, hey, du hast das bei mir machen lassen und du zahlst da jetzt auch. Weißt du, so ein. Ne?
Ich bin immer so ein, also wahrscheinlich schon, weil ich finde es absurd. Ich habe einmal 1.000 Euro bezahlt und das war für ein Neck-Reset bei einer Epiphone Century, eine alten, mit aber komplett neu lackieren, neu bundieren, alles.
Und ey, ist ultra aufwendig da, so.
Weiß nicht, ob ich das darf, ein Shoutout an den Gitarrenbau in Berlin, musst du sagen.
Mach ruhig, aber ey, voll, natürlich.
Alex Guitars, irgendwie ganz toller Gitarre-Tech und Mensch, der da sich sehr viel Zeit und sehr auf einen eingeht. Und das finde ich super wichtig, die Kommunikation, weißt du? Ich kann nichts mit anfangen, wenn da jemand sitzt und irgendwie sagt, wie toll er ist und dann irgendwie noch einem eine selbstgebaute Gitarre verkaufen will im Zweifel und ich auch interessiert bin. Und am Ende kommt dann so ein lapidares, also ein schlechtes Ergebnis raus, weil unter den Bünden noch Platz ist bei so einer Vintage-Gitarre, wo ich denke, Diggi, das darf auch nicht sein. Und dann so abgefertigt wirst, wo ich dann lieber mal einen Anruf erwarte und sage, ey, es gibt hier ein Problem, kriegen wir so nicht hin. Und wie gesagt, bei Alex, das funktioniert, es ist technisch alles super und man hat vor allen Dingen, und ich glaube, du bist ja auch so ein Mensch, eine gewisse Kommunikation, wo man sagt, ey, das wird hier vielleicht teurer oder das kriegen wir so nicht hin. Oder wo man weiß, ist das, was versprochen wird, was man für als menschliches Gefühl da hat, dass es auch irgendwie umgesetzt wird und beibehalten wird. Und das ist mir persönlich total wichtig. Und ja, ich finde es irgendwie schwierig, wenn da Leute irgendwie zu viel Geld nehmen oder die Leute im Zweifel verarschen oder aus ihrem Namen dann irgendwie Profit schlagen und dann doch echt schlecht arbeiten, weiß ich nicht.
Ich meine, das ist jetzt auch nur, wie gesagt, ich kann mir auch nur Sachen zusammenreiben, aber am Ende das, was halt gemacht worden ist, und ich kenne ja so Refret-Preise, ich gucke ja auch, ne, weißt du, wir nehmen bei uns, und ich weiß, dass das auch sportlich ist, aber wir nehmen für eine Neubundierung auch völlig unabhängig davon, ob jetzt du Stainless-Steel-Bünde haben möchtest oder Nickel-Silver, was auch immer, wir nehmen um die 350 Euro inklusive Material in allen Pipapo, so. Weil das muss halt irgendwie sich rechnen, sonst lohnt sich das nicht. Klar. Du sitzt da irgendwie einen Tag dran, so. Und ich weiß, es gibt Leute, die machen das günstiger, es gibt wieder welche, die machen das teuer und ich will so eine Mischkalkulation haben. Wir nehmen keinen Aufpreis dafür, wenn das jetzt eine Les Paul ist mit einem Binding oder sowas, so scheiß drauf, so, passt alles. Wir kommen irgendwie bei den, oder 330, 350 Euro kommst du halt mit aus, fertig.
Aber voll fair.
Und total, ja. So denke ich mir auch so und ich will die Preise auch in dieser Refret-Richtung einfach nicht erhöhen, weil das muss auch noch irgendwie bezahlbar bleiben, das ist mir wichtig so. Ich will natürlich auch, dass das irgendwie honoriert wird und das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, Hannes, mit dem und den Schuh muss ich mir bei mir auch ganz stark anziehen. Das Schwierige ist manchmal hier im Shop ist so, einen Weg zu finden zwischen den Go-To-Geschäften. Also Go-To heißt jetzt einfach so, keine Ahnung, Gitarren-Setup, Pickup-Einbau, Sattel anfertigen. Das ist für uns wirklich so, ey, eins, also das können wir aus dem FF, das ist alles nicht das Problem. Und dann sind wir aber ganz schlecht darin, manchmal auch Sachen abzulehnen, wenn es um so endlos Baustellen geht. Mhm. So. Also wirklich große Projekte, die auch total spannend sind, aber die super zeitintensiv sind. Ja. Und wir haben hier leider echt so die ein oder andere Leiche, die kriegen wir, weiß Gott, nicht fertig. Und dann verpeilst du das manchmal, den Kunden nochmal anzurufen. Aber es ist genau, wie du es gerade gesagt hast auch, es ist einfach wichtig, am Ball zu bleiben und den Leuten eine Wasserstandsmeldung zu geben. So, weißt du, so, und denen auch fair und ehrlich sagen, so, ey, das klappt gerade nicht, wir brauchen da noch länger für. Mir geht das, das ist bei mir immer mein Weg. Es geht nie um Kohle bei mir, gerade bei den Endlosprojekten, sondern bei mir zählt dann am Ende das Ergebnis. So, und wenn die Leute länger warten und auch manchmal so lange, dass ich sage, so, ach du Scheiße, das kann jetzt nicht sein, dann muss ich da eine Lösung für finden. Ich will, dass die Leute irgendwie noch happy hier rausgehen. So, Punkt. Und ich habe keinen Bock, die Leute halt irgendwie mit, ey, ich bin der Geilste und bla und bla. Bin ich bei Scott nicht so und das ist gar nicht meine Haltung, die will ich auch gar nicht haben, sondern ich will hier ein Ergebnis abliefern, was einfach vernünftig ist und was einfach Hand und Fuß hat und die Leute zufriedenstellt. Und ich kriege, das ist auch so ein Punkt gerade auch, eine Krise, wenn zum Beispiel halt irgendwie die Bünde nicht zu 100% im Griffbrett drin sitzen, so sieht kacke aus, darf nicht sein. Manchmal klar, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich, so eine CBS-Strat hast, wo das Griffbrett schon von Werk aus, von Fender aus irgendwie nicht geil verarbeitet worden ist, so okay, dann jöckelst du da irgendwie rein, so gut es geht. Aber man findet da einen Weg, das muss einfach alles Hand und Fuß haben, Punkt. Ja. So, sorry für den Monolog.
Nee, voll, stimme ich dir voll zu. Ist ja auch voll das spannende Feld. Ich finde es auch voll spannend. Und wie gesagt, ich kenne das. Ey, gewisse Sachen dauern länger und im Zweifel muss man auch selber nochmal anrufen. Man kann ja nicht alles irgendwie immer im Blick haben, aber es geht ja um die Art der Kommunikation, die Art der Arbeit. Wenn du weißt, das läuft und wird gut, dann wartet man halt 2 Monate länger. Ist ja auch nicht schlimm.
Ja, und ich glaube, das ist so, das ist dann so meine Perspektive als, ich bin ja kein Gitarrenbauer, aber als Gitarrentechniker, was auch immer, der eine Werkstatt betreibt, ich habe bislang keine Person aus meiner Branche kennengelernt, die nicht irgendwie so die ein oder andere Leiche halt bei sich hat, weißt du, da muss man manchmal ein bisschen schmunzeln, aber trotzdem, das ist so, wie du es gerade auch gesagt hast, bei der Epiphone mit Neck Reset und alles Mögliche. Und selbst dann, weißt du, die, wenn ich die Arbeiten schon höre, da denke ich mir schon so, oh Gott, der Typ wird Blut und Wasser geschwitzt haben, weißt du, weil das einfach so ist, sau viel Arbeit. Und dann dafür knapp ein Dusi oder ein Dusi zu bezahlen, ist sau fair, weißt du, das ist so.
Absolut. Vor allen Dingen, der Lack, dass du nichts siehst. Und auch mit, also Bünde waren nicht abgesprochen und auch, aber einfach so mitgedacht, ey, pass auf, ich mach das noch so, dann ist es perfekt. Und dies und das. Und ist eine wundervolle Gitarre jetzt geworden. War vorher kaum spielbar und jetzt ist ein absoluter Traum. Und
das stimmt.
Das ist eine tolle Arbeit. Ganz ehrlich, es ist ja auch so schön, in so einen Gitarren-Repair-Shop zu kommen und zu reden, zu philosophieren, zu gucken, zu schauen, zu diskutieren. Das ist ja irgendwie ein ganz großer, magischer Part oder Teil dieses Prozesses, finde ich immer.
Klar, und vor allen Dingen auch so, dass das auch so rauskommt, wie man sich das irgendwie vorstellt, weißt du, das soll ja auch so, keine Ahnung, wenn jetzt die Leute hinkommen und wollen jetzt irgendwie ein Pickup oder was auch immer haben so und haben gar keine Peilung, ist ja auch völlig in Ordnung, soll es auch gar nicht haben, aber dann wollen die auch ein bisschen an die Hand genommen werden so und reingeführt werden, so, was kann man denn machen? Natürlich ist das doch alles subjektiv, was wir hier erzählen, aber du willst ja irgendwie die Expertise weitergeben. Punkt. So, das soll ja auch so sein. Und keine Ahnung, oder auch was eine bestimmte Ästhetik oder sowas angeht. So, wenn jetzt hier nochmal Vintage-Strat oder sowas, ich frage das schon, aber ich weiß, welche Antwort dann kommt. Ich frage dann auch so, wenn jetzt hier eine Vintage-Strat ankommt, jo, welche Bünde willst du denn haben? So, ne? Und wenn jetzt die Leute sagen, ey, boah, weiß ich nicht, entscheid du, dann sag ich denen, ich biete das jetzt an, aber trotzdem machen wir das nicht, sind jetzt so Stainless-Steel-Böden da reinzumachen. Weißt du, einfach so aus dem Grund, das gehört sich irgendwie nicht. Auch wenn das jetzt vielleicht ein Upgrade wäre, weil sich die Dinger nicht abspielen, aber wir machen jetzt in deine 62er-Strat keine Stainless-Steel-Böden rein, es sei denn, du sagst mir, doch, mach mir das auf jeden Fall. Weißt du, das ist so ein bisschen, da muss man so einen Mittelweg finden. Aber das muss auch einer gewissen, ja, finde ich, Ästhetik einfach folgen. Ich will das Ding jetzt nicht kaputt optimieren, da habe ich keinen Bock drauf. So, das machen wir hier nicht. So, aber das stimmt, es macht einfach Bock, auch mit den Leuten irgendwie dann so ein bisschen zu philosophieren. Manchmal verquatscht man sich ehrlicherweise ein bisschen zu sehr, darf man auch nicht vergessen. Und ich bin da auch, ich quatsch total gern und dann merke ich, ah fuck, ich muss noch so viele Sachen machen so und Punkt, genau. Ja,
aber ist die Materialwahl des Bundes nicht auch davon abhängig, welche Seiten man wählt?
Ich muss mal ganz dringend auf Toilette,
ist okay kurz. Ja, mach mal. Also welche Seitenstärke man spielt und auch wie viel Slapboard überhaupt noch da ist oder wenn es Venier ist, irgendwann bist du ja gezwungen, da auch umzudenken, bevor der Hals dann gewechselt werden muss.
So, jein. Jetzt zum Beispiel bei der 62er Strat, die hat wirklich, ich weiß gar nicht, habe ich heute noch fahrerweise mit dem Kunden noch drüber gequatscht, dass die noch so, weil die hat so ein Veneerboard, also das ist gefühlt, das ist gar nicht mehr vorhanden. Und da haben wir uns einfach mit dem Kunden drauf geeinigt, das wollte der auch so diese klassischen Medium Jumbo 6105, nicht diesen Narrow Tall, weißt du, diesen Narrow Thread, den Fender früher genommen hat, den wollte er nicht, sondern den etwas stärkeren. Ist auch fein, passt auch rein. Das geht, die Bundradstärke ist ganz oft einfach eine Feeling-Sache total auf, weil ich mag zum Beispiel ganz persönlich diese hohen, dünnen von Fender, die früher genommen haben, ich mag die haptisch nicht so. Oder wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt im Bereich von, nehmen wir mal Ibanez oder sowas, Powerstrat, nimmst du gerne mal einen breiteren, der nicht ganz so hoch ist, ein bisschen flacher ist, fühlst dich ein bisschen ergonomischer in Anführungszeichen an, ist viel Feeling und da steige ich aber aus und die Leute, die das jetzt vielleicht draußen hören, es gibt auch Leute, die sagen, die hören einen Unterschied zwischen Stainless Steel und nicht Stainless Steel. Ey, da steige ich leider aus. Das ist mir zu viel, nicht Voodoo, aber das ist zu viel in the detail, weißt du? Also das kann ich nicht unterschreiben.
Du, also ich würde auch sagen, dass es da einen minimalen Unterschied gibt.
100 pro, genau, also will ich nicht von der Hand weisen, aber die Frage ist dann so, weißt du, wenn ich das Ding am Ende durch ein Amp jag, höre ich das dann noch? Also, da, weißt du, das meine ich dann damit.
Ich denke mir dann, wozu habe ich denn das Tone-Poti? Dann kann ich es auch benutzen.
Das Argument muss man mal bringen, wirklich, ehrlicherweise schon so, weil das, aber das wäre mir dann zu sehr reingedrückt, zu tief in the zone dann drin so und manchmal muss man sich, glaube ich, auch von Sachen einfach dann lösen, so tief muss man da jetzt nicht reingehen, so. Ne? Ja. Wenn man einen soliden Bundrad nimmt und wir nehmen immer den, das ist glaube ich so Marktführer aktuell von Jeska. So, die sind so, jeder hat Jeska-Bünde und selbst wenn du da einen Nickel-Silber-Bundrad nimmst, die Dinger sind so hart, ey, bis du den durchgespielt hast, das dauert auch echt lange. So, von daher ist geil, geiler Bundrad-Talk, geil. Das,
ja, schön.
So richtig tief.
Geil.
Ey, wir müssen das auch fürs Protokoll bitte einmal ganz kurz hier mal abhaken. So. Wir sind jetzt ein bisschen bei alten Gitarren und so im Flea-Repair-Talk hängen geblieben. Was spielt ihr denn gerade für Gitarren? Was ist denn so, was nimmt ihr mit auf Tour?
Also ich, seit diesem Album spiele ich interessanterweise Tele. Also, das war eigentlich nie mein Instrument, weil mir die immer zu kantig und zu eckig war und irgendwie dieser Twang. Allein das Wort schon, wenn du das falsch aussprichst, dann kratzt das immer in den Ohren und ist irgendwie nasal, aber gleichzeitig, wenn du eine geile Tele hast, dann ist das auch irgendwie die Urform der E-Gitarre für mich.
Ja.
Muss man absolut auch sagen, ja. Und ich habe witzig, also warum auch immer, ich habe einen ganz kleinen Glücksgriff gehabt, habe mir vor einer kurzen Weile erst eine aus New York ergattern können von Rolag, auch so ein kleiner Gitarrenbauer, der mittlerweile, glaube ich, gar keine Gitarren mehr baut. Und das ist wirklich eine tolle Gitarre.
Die aus New York ist der? Ja. Er heißt aber Rolag?
Rolag, genau. Ja, er ist der Nachname.
Krass. Auch noch nicht gehört. Cool.
Krabber. Ja, Mats ist so jemand, der sich die Gitarren oft selbst zusammenschraubt und Bodies und Hälse und selbst lackiert und so. Mats ist da voll der Tüftler.
Ja. Oder die Pickups wechselt oder bundiert oder so ein Kram.
Machst du das dann auch? Echt geil.
Ja, also dafür gibt es ja genug altes Holz, um es zu probieren, oder?
Ja, voll, klar.
Ja.
Nee, ich finde, bundieren ist halt immer, ich finde das, also das soll jetzt nicht so sein, dass wir den Leuten davon abraten, aber ich frage manchmal Leute, kann ich auch selber machen? Denke ich mir, ja, kannst du, aber du musst halt, also überleg, ob sich das für dich jetzt lohnt, wenn du das einmal mit deiner Gitarre machen möchtest, weil du brauchst schon leider Spezialwerkzeug dafür, das geht sonst nicht anders.
Ja, total.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass du es halt erstmal verkacken wirst, ist groß. Es sei denn, du bist so akribisch, so, das ist am Anfang nicht so einfach, wie das immer so ist. So, deswegen, cool.
Würde ich niemals auf die Idee kommen, das selbst zu machen.
Der Corona hat mich dazu gebracht.
Ja, verstehe. Du bist ja auch der Tüftler-Typ, ich eher weniger. Also ich könnte nicht mal selber Pickups wechseln.
Ja. Ich glaube, mein letztes Lieblingsprojekt war eine alte Hopf Allround, irgendwann 60er Jahre, die ich auch über Kleinanzeigen geschossen hatte. Und da waren die ganzen Potis hinüber und die dann bei so einer ES-125-Kopie. So ja. Die da zu wechseln, das war wirklich das Schlimmste überhaupt, aber gleichzeitig das Schönste. Ist auch auf dem neuen Album zu hören, die Gitarre.
Bei welchem Song eigentlich?
War die nicht bei Wonderwall im Refrain, die Akkorde?
Ja, kann sein. Weiß ich gar nicht mehr. Römerweg vielleicht?
Oder Römer?
Ja gut.
Deine Gitarre.
Genau, deine Gitarre noch, Hannes. Genau.
Ja, ich kam, allererste Gitarre, das war, ich hatte meinen Kumpel in der Gymnasialzeit ganz am Anfang, der hat eine Duesenberg Starplayer gespielt und das wollte ich immer haben und habe mir dann zum Ende des Studiums eine gekauft und habe die auch geliebt, aber sie war für den Zweck überhaupt nicht passend und dann bin ich irgendwann auf Gibson umgestiegen, Goldtop und dann seit dem Wechsel an
mit Hamburger oder P90?
Hamburger 57er
Reissue. Also R7, okay, ja.
Genau, und dann mit dem Wechsel an den Gesang, und das war zufällig, ich wollte eigentlich, ganz absurde Geschichte, zu Just Music damals, gibt's ja jetzt nicht mehr, und wollte mir eine Akustikgitarre für zu Hause kaufen. Und dann habe ich da die Joe Bonamassa Epiphone gesehen, diese Firebird, und war so, ach, eigentlich auch ganz geil, aber irgendwie catcht mich das nicht. Und war in dem Raum und da hing an der Wand eine H-Telecaster, Butterscotch, und habe ich einfach gespielt, weil die schön aussah. Und die hat mich wahnsinnig fasziniert. Und das ist, muss man ehrlich sagen, die Gitarre, auf der ein Großteil, also ich würde sagen 80, 70, 80% geschrieben und aufgenommen wurde in den letzten Jahren, die ist einfach magisch. Und mit der kam der Umstieg auf Telecaster. Und seitdem spiele ich eigentlich eine Telecaster.
Die haben wir sogar zusammengekauft, wa?
Die haben wir zusammengekauft, die Hadern, beim zweiten Mal. Und dann irgendwann die alte, die 66er, die ich jetzt live nicht spiele. Habe jetzt von Alex Guitars, hat mir eine gebaut, die ist fantastisch. Und ich überlege, ich bin mir den Gedanken, ob ich irgendwann wäre es schon mal mein Traum, eine Fender Custom Shop irgendwie zu spielen. Das wäre auch irgendwie toll. Aber es gibt irgendwie keine, die ich toll finde. Vielleicht, ich habe überlegt, mal mit dem Gedanken zu spielen, da eine bestellen zu lassen, so eine Auftragsbestellung. Aber ich kann mir nicht, ich habe große Zweifel, ob das wirklich gut funktioniert.
Bei wem jetzt Auftragsbestellung?
Fender Custom Shop.
Ah, okay. Mhm.
Hast du damit Erfahrung eigentlich?
Zumindest Erfahrung, was die Wartezeiten angeht. Und die sind krass.
Und die Quali?
Fender Custom Shop, immer solide. Das ja. ist ja bei denen, was heißt solide, ist halt, ist gut, Punkt. Ja. Wir haben regelmäßig eigentlich immer eine Custom Shop hier. Jetzt von den neueren, glaube ich, weniger, ehrlicherweise. Ich weiß halt immer, das ist ja davon abhängig. Nee, Quatsch, warte, ich verwechsel das gerade mit Masterbuild. Masterbuild ist abartig lange, Punkt, genau. Ja, weil Masterbuild kannst, genau, das kannst ja immer, ich weiß zum Beispiel, den gibt's ja nicht mehr. Der hat sich ja selber selbstständig gemacht, weil er bei Fender rausgeflogen ist. John Cruise, genau. Was John Cruise wahrscheinlich herzlich egal sein wird, weil die Leute da trotzdem kaufen, weil der war ja, glaube ich, immer so der Vorzeige-Masterbuilder ja. und der hatte die längsten Wartezeiten immer gehabt. So, ich glaube, teilweise mindestens 16 Monate oder so, wenn nicht sogar noch länger. Mhm. Und dann glaube ich auch nochmal so ein John Cruise Aufpreis on top, so, weil es halt John Cruise ist. Ich meine aber trotzdem, dass so je nachdem, du wartest schon teilweise echt Monate auf jeden Fall auf eine
Das wäre okay, ich habe letztens zwei Jahre gewartet auf eine Gibson Firebird.
Was denn, Made to Measure oder was? Oder,
nee, gar nicht. Einfach ganz normal Gibson Firebird bestellt und zwei Jahre lang gewartet. Aber hat sich gelohnt, ist toll geworden. Also tolle Gitarre. Aber wie gesagt, es ist ja auch irgendwie live, Telecaster ist so mein Hauptinstrument und da habe ich dann natürlich eine Backup, die ich selbst zusammengeschraubt habe, MJT, Body und so.
Habe ich mehrfach heute schon verbaut, die
sind
gut.
Ja. Ja, die sind toll. Also was heißt ich zusammengeschraubt, da haben Matze und unser Kumpel Rob geholfen. Aber Telecaster ist das Hauptding und dann natürlich für Studio, für verschiedene Einsätze, verschiedene Gitarren irgendwie. Ich liebe das. Jeder erzählt ja eine Geschichte und es ist irgendwie schön, so von jeder Art eine zu haben, mit der man irgendwie spielen, experimentieren kann. Und es ist, ey, unser Produzent Aaron, damals gab es die Diskussion, wir hatten 5 Telecasters im Raum stehen und er meinte so, ey, sollen wir denn mit diesen ganzen gleichen Instrumenten? Am Ende spielst du dich jedes Mal wieder durch die 5 durch und immer ist eine andere, die genau richtig ist für den Song und die Emotionen.
Und er hat am Ende der Produktion gesagt, Jungs, ich habe richtig viel über Telecaster gelernt.
Absolut.
Dass jeder anders klingt einfach.
Ja, voll. Das ist, da gibt es viele Unterschiede, ne? Das ist schon krass.
Ja. Ach, das ist einfach faszinierend.
Ich finde das auch, ich meine, das ist so, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil diese MJT-Bodies, da haben wir jetzt echt viele von gehabt. Ich glaube so 2, 3 oder sowas, die wir zusammengebaut haben. Gute Qualität, wirklich.
Voll. Echt. Und auch Music Craft gibt es auch, die machen die Hälse. Die kann man dann zu MJT schicken und auch mitlackieren lassen, aber die machen auch, so viele Angaben musste ich noch nie bei irgendeiner Bestellung in meinem Leben angeben. Vielleicht beim Elterngeldantrag, aber was die dann bei Music Craft fragen, was der Hals alles können muss, da war ich stark überfordert. Aber gute Quali, muss ich ehrlich sagen.
Wenn man manchmal zu viele Options hat, ist das manchmal auch schwierig, ne? Weil man dann echt so denkt, so ach du Scheiße, ey, worauf man alles achten muss. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon, welche auch gut sind, so im Parts-Bereich immer, finde ich, Warmest Parts sind auch bis heute so immer sehr solide. So, das, man kann sich das ja auch genau so bestellen, wie man es haben möchte, und da musst du das nur noch zusammenschrauben, so in Anführungszeichen.
Ey, es ist eine reine Glaubensfrage, weil ganz ehrlich, hört irgendwer, vielleicht sind es 1% maximal, den Unterschied zwischen einer Squire, wie heißen die? Die Classic Vibe Serie und einem Custom Shop hört. Hört, es ist, glaube ich, die Art, wie man selber damit umgeht, das Gefühl, wie man dann spielt. Soundlich, es ist eigentlich wirklich nur eine Glaubensfrage. Möchtest du, dass da Fender draufsteht, dass das aus dem Custom Shop kommt, oder ist es dir völlig Latte und du baust es selbst zusammen für ein Drittel des Preises? Es ist wirklich persönliches Ding. Und was willst du haben? Was soll das sein? Was soll es für dich für eine Geschichte haben oder eine Botschaft?
Also abseits dieser Dinge gibt es ja auch noch eine Haptik, die bei einer Gitarre unglaublich wichtig ist, finde ich. Also
genau,
wie fühlt sich der Lack vom Body an? Wie ist der Hals lackiert? Ist der irgendwie noch roh? Ist der nur geölt oder sowas? Was hast du für ein Griffbrett und sowas? Das, das haben Gitarren wie eine Squire von der Stange leider oft nicht so gut zu bieten.
Ich habe ein paar geile Classic Vibe gespielt und ich dachte, Alter, richtig geil.
Ja, die klingen geil, aber eben dieses Gefühl, sie anzufassen, das ist dann oft auch komisch.
Es ist leider stark schwankend immer, ne?
Ja. Und mit Sicherheit, du hast bestimmt richtig geile Äxte dabei. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, um Gottes Willen. Ich wollte nur, also genau, das mit der Haptik finde ich super wichtiger Punkt. Also muss ich auch, hatte ich auch letztens eine Squire hier zum Service gehabt, die einen neuen Sattel bekommen hat. Und davor, ich habe da leider kein Foto von gemacht. Ich habe noch nie wirklich, und wie viele Squires, Classic Weiß, was auch immer ich schon hier hatte, eine Squire gehabt, wo der Hals wirklich, also ich glaube, das kann ich mir nicht erklären, das war so eine Montagsware, wo die den Hals, glaube ich, wahrscheinlich nach Angaben einen Ticken insgesamt zu dünn gemacht haben, was auch immer. Und das haben die ohne Scheiß mit Lack aufgefüllt.
What?
Wirklich. Kein Scheiß. Der Kunde wollte diesen Schrottplastiksattel raushaben und die haben den so krass überlackiert. Da habe ich schon, ich habe das bei der Annahme schon gesehen, dachte ich, ey, ich krieg Schweißausbrüche, den da rauszuporkeln, ohne dass hier der ganze Lack wegbricht. So, ne? Und das war wirklich ein halber Millimeter Lackschicht. Also wirklich sportlich, bis zum geht nicht mehr. Und das hat auch so, weil ich glaube, mir ist auf der Diskantbereich ist mir eine Seite am Sattel so ein bisschen so weggebrochen. Das habe ich aber, wie heißt das, ein bisschen gebeizt und dann mit Lubus aufgefüllt. Du hast das gar nicht mehr gesehen nachher. Das war aber auch mit Ansage, weil ich dachte mir, okay, das ist jetzt hier durchgehend so. Und ich merke dann dabei auch von der Haptik her, ist das mir einfach zu viel Lackpunkt. Das fühlt sich nicht geil an. Und aber vom Sound her und die Anekdote, aber finde ich immer wieder geil. Der Karl von Kraftklub, liebe Grüße an der Stelle, seine beiden Hauptgitarren sind einfach zwei Squire Strats, die der spielt. Jetzt in dem Fall nicht so Classic Vibes, sondern beide Made in Japan, die der hat. Auch schon ein bisschen was älter.
Die aus den 80ern, aber, ne?
Genau.
Aber die sind ja mega geil.
Ja.
Das ist ja
Fender-Quali. Natürlich. Aber trotzdem auch jetzt nicht so, dass ist auch trotzdem keine Custom-Shop, muss man auch dazu sagen. So, ne? Und die sind natürlich also ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wir hatten auch jetzt die Weiße von ihm, die er als Person übernimmt. Da haben wir auch neue Bünde drauf gemacht und so was. Und ich wollte damit nur sagen, die Jungs haben dieses Jahr Rock am Ring, Rock im Park, Mainstage, ein vom Headliner gespielt. So. Mhm. Und da steht keiner im Publikum und sagt so, ist aber nur eine Squire. Also weißt du, was ich meine? So, oder wisst ihr, was ich meine? Das ist so. Natürlich hat er jetzt auch, ich weiß gar nicht, was für Pickups er da drin hat. Kann ich gerade auswendig nicht sagen, auf jeden Fall aber nicht mehr die Stock-Pickups. Mhm. Das weiß ich so. Und du spielst das und das klingt wie eine Strat, fertig, wie eine geile Gitarre. Ist auch eine, sind auch zwei geile Gitarren, Punkt, muss man dazu sagen. Scheiß drauf, dass Squire draufsteht, so ist halt Made in Japan, ist geil, fertig.
Hast du einen Lieblings-Pickup-Hersteller? Eigentlich, wenn du es sagen darfst?
Ja, doch, habe ich. Ich muss schon sagen, da habe ich auch ein bisschen für gebraucht, aber Kloppmann macht das einfach extrem geil.
Sind so, wir beide auch große Kloppmann-Fans.
Der macht so einen geilen Job und vor allen Dingen auch so, immer wenn ich da mal anrufe und irgendwie eine Bestellung habe oder sowas so und den mal am Telefon hast, das ist so, ist alles, was heißt sportliche Preise, ist nicht günstig, aber angemessen für dem, was du bekommst, fertig. So, der macht das einfach gut mit seinen Leuten.
Ich habe auch fast überall Kloppmann-Pickups drin. Selbst bei meiner alten Telecaster hat der Vorbesitzer gemacht, das rewinden lassen. Neu drehen lassen von Kloppmann.
Kennst du sicher den, wie heißt der Gitarrenonkel?
Ach so, nee, sag mal, das ist ja Quatsch. Müssen wir hier nicht ins Detail gehen. Nee, aber ich finde, Kloppmann macht super geile Arbeit. Ich finde es so schön, was er da irgendwie rausholt. Krass mit so ein bisschen Draht und Magneten und.
Das stimmt.
Ja, und dann auch so ein bisschen so dieses Ding, so keine Ahnung, weiß ich nicht, dann bestelle ich bei dem jetzt irgendwie so ein HB59er Puff-Klon-Set und dann schreibe ich so, ey, hast du noch irgendwie geile Protis noch dabei? Dann weißt du, dann sagt er, ja, ich habe hier so, die haben nicht 500k, sondern irgendwie 490 oder sowas, so die passen gut, so die schicke ich dir mit dabei. Und das gefällt mir dann einfach so, sowas finde ich cool. Aber auch ein Harry Häusel macht einen guten Job. So, der macht ja, ich glaube, Nick Huber nimmt immer Häusel-Pickups, meine ich, wenn mich nicht alles weiß immer, aber zumindest glaube ich, ist so serienmäßig Häusel, finde ich auch gut, machen auch Bock. Oder auch so, den haben wenig Leute, glaube ich, auf dem Schirm, aber zu dem schicke ich auch immer, wenn es so ein Pickup-Rewind geht, so die Sachen hin, das ist Rudi Irion, liebe Grüße an der Stelle. Der hat ganz lange früher für den Tone Hunter gearbeitet. Der Laden hat ja, glaube ich, irgendwann während Corona auch dicht gemacht. Ich glaube, irgendwo Köln-Frankfurt die Ecke saß der. Köln-Frankfurt ist jetzt auch sehr weit gefächert, aber irgendwo da in der Region da unten. Und der der macht auch gute Pickups. Ich habe mir mal ein Set von denen geholt und der orientiert sich dann sehr immer so an die klassischen Sachen. Aber es macht ein Andreas Kloppmann halt auch. Ich finde das immer geil, wenn man auch nicht nur auf die... Ich bin aber auch ein Duncan-Fan, nach wie vor. Also das, ich finde das auch manchmal auch geil zu sagen, so ich nehme jetzt meine Gitarre, will ich jetzt den und den Duncan drin haben. Oder ein DiMarzio, das ist so... Mit denen holst du mich trotzdem auch ab, weil die diesen geilen Ami-Vibe dann noch dabei haben. So, das irgendwie hat das, ist für mich viel. Ich bin zum Beispiel, was Gitarren angeht, bin ich doch ein sehr großer amerikanischer Fan, muss man einfach sagen. Das ist so. Also japanisch-amerikanischer Fan, Punkt. So die, die Tradition mag ich dahinter. Ich mag das bei den Japanern oder den japanischen Fabrikaten total gerne. Weil da so eine japanische Genauigkeit ganz oft dahinter ist. So, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ibanez, also auch die alten, gerade so die 90s-Sachen, so Ibanez, Made in Japan, 90s, ey, da ist so, das ist geil, Punkt. Das ist einfach ultra geil. Oder auch, und das ist leider manchmal so ein bisschen, das nervt mich so ein bisschen, oder ich finde es schade, was es auch immer noch für geile amerikanische Companies gab oder auch gibt, die aber mehr zu so einer Fernost, lass mal da produzieren, Klitsche verkommen sind. So, also weißt du, die wenigsten würden sich, ich finde Jackson nach wie vor ist eine ultra geile amerikanische Marke. Also ich will jetzt nicht so oft sagen, so dass ich jetzt ein großer Ami-Fan bin, aber so dieser Spirit, was so in diesem Metal-Bereich zum Beispiel anging, auch die Kopfplatte und sowas, ultra geil. Die wenigsten kaufen sich heutzutage eine Jackson Made in USA. Also wisst ihr, das ist halt so, das gibt keiner mehr aus. So, die haben Custom-Shop, aber da irgendwie kauft sich das keiner mehr oder zumindest so in meiner Bubble, niemand würde sich eine Jackson Made in USA kaufen. Ja. So und so 80s-Marken oder auch eine alte BC Rich, man kann sich jetzt über die Form total streiten, weil das halt immer total Metal-behaftet ist. Aber so eine alte Mockingbird oder sowas, die Slash auch immer noch heutzutage immer noch spielt, total geil. Mhm. Aber ist so ein bisschen, der Trend ist halt, ich verstehe es auch, der ist halt total zu Affordable-Marken gegangen, die halt Made in Fernost halt irgendwo sind. Und das soll kein Fernost-Bashing sein, um Gottes Willen. Ich verstehe durchaus, dass man den Markt bedienen möchte, auch den Preis halt irgendwie halten möchte, aber das ist hier auch ein riesen Hassthema auch bei mir und das nervt mich wirklich, ist so, es gibt so viele neue Companies auch heutzutage und du verlierst den Überblick und ich will immer wissen, wo lasst ihr denn produzieren? Also das ist dann so ein bisschen schon so fast so eine ethische Frage geworden, ey, wo lasst ihr produzieren? Weil keine Ahnung, die Gitarren werden immer geil irgendwie am PC designt und dann wird das irgendwo ausgelagert und suchst den Produzenten und dann wird das da zusammengeschustert, leider Gottes, und das wird immer angepriesen als so, ey, wir haben jetzt die geilste Gitarre, halt bla und bla und bla, und das nervt einfach so. Das ist so, da fehlt mir so ein bisschen die, nicht Tradition vielleicht, aber so ein bisschen das kleine Einmaleins dahinter. Das finde ich nicht so cool.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe mir vor, ich glaube, das war während Corona, habe ich mir von Ibanez, je nachdem, wie man es aussprechen will, so eine ganz einfache Western-Gitarren-Kopie gekauft, laminiertes Mahagoni. Und die hat so 150 Euro oder sowas gekostet, in Indonesien produziert. Aber ich war echt überrascht, was man für so wenig Geld, wie viel Gitarre man für so wenig Geld mittlerweile bekommt. Als wir Gitarre spielen gelernt haben, da, weiß ich nicht, da haben solche Gitarrenmodelle 300, 400 Euro mindestens gekostet. Mittlerweile ist das echt die Hälfte. Natürlich zieht das dann genau diese Fragestellungen nach sich. Aber so diesen Einstiegsmoment, der ist schon, das hat auch was für Leute, die das ausprobieren wollen für sich. Gerade wenn es dann nochmal an dem Gebrauchtmarkt zugeführt werden kann.
Ey, und es, ich habe das mal irgendwie, das wurde mir auf Facebook oder Instagram angezeigt, als so ein Reel, wo halt irgendein Mensch in so einer Fabrik, ich weiß nicht, ob es Indonesien war oder in China, ich weiß es nicht, einfach quasi so ein einminütiges Reel, wie gezeigt worden ist, wie der eine Gitarre zusammenbaut. Und ey, da denke ich mir so, das ist echt krass, wirklich. Also, oder auch ein, ein Bekannter von mir, der auch selber Gitarren baut, der Tore, ganz liebe Grüße von Vida Guitars. Ich meine, der hat mir erzählt, der hat mal eine Werksbesichtigung gemacht oder so und der sagte echt, ey, das ist wirklich, wirklich krass, weil da ist natürlich sehr viel Handarbeit bei, auch bei gerade so akustischen Gitarren oder auch bei E-Gitarren noch dahinter, weil wenn die da alle geile CNC-Maschine hätten, dann wären die natürlich irgendwie alle cool, wenn die Dinger gut eingestellt sind. Aber sind sie ganz oft nicht, weil halt unter ganz krassen Arbeitsbedingungen einfach so die Dinger da zusammengekloppt werden. So, und wenn du jetzt, wie du gerade gesagt hast, Matze, so, das Ding kostet 150 Euro im VK, jetzt, also das zahlst du jetzt so, ne, als Endkunde und dann rechne mal zurück, wie viel das Ding in der Herstellung gekostet hat und ja. Die Person, die es gebaut hat, will ja auch noch daran irgendwas bekommen. Die ist die ärmste Person leider in dem Fall, weil die bekommt einen scheiß Schrottlohn dann dafür so. Und das finde ich schon höchst bedenklich so. Und dann die Erwartungshaltung auch daran zu haben, ich will jetzt gar nicht ein Fass aufmachen, ob 150 Euro wenig oder viel Geld sind, aber für ein Instrument ist das erschreckend wenig Geld.
Absolut. So. Ich finde auch, wenn man über Gitarren redet oder über eine Custom Shop, ist immer sehr viel Geld. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, was da an Zeit, auch an Geschichte, an Probieren reingeht und an Liebe. Ich mag das total, auch dieses Handwerk zu unterstützen. Ich habe mir auch schon öfter beim Gitarrenbauer eine bauen lassen, weil ich es irgendwie total toll finde, da den Menschen, die man dann vertraut und ein gutes Verhältnis aufbaut, da eine Gitarre sich zu kaufen. Und das ist ja auch etwas, was bleibt viele, viele Jahre, was im Zweifel weniger Wert verliert. Ich meine, manche kaufen sich irgendwie Bitcoins und MusikerInnen kaufen sich vielleicht eine Gitarre, hängen sich die an die Wand oder spielen damit, die im Zweifel auch vielleicht im Wert steigt oder ihren Wert behält oder irgendwie nicht verfällt und dann in den Müll geschmissen werden muss. Deswegen, ganz ehrlich, es fällt mir zum Beispiel leichter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es fällt mir leichter, irgendwie 1.500 Euro für eine Gitarre auszugeben als 100 Euro für neue Schuhe, weil ich weiß, okay, das ist ein ganz anderer Prozess in meinem Kopf.
Ja, total. Ich meine, bei diesem einfachen Gitarrenmodell, da musste ich die Stege oben und unten wechseln, weil die einfach miserabel verarbeitet waren, die Mechaniken. Also unterm Strich war ich dann auch wieder bei 300 Euro oder sowas, aber ja, total. Mir fällt es viel leichter, dann auch in dem Prozess dann nochmal nachzugehen und nachzujustieren, als auch was anderes, Einfaches für den Alltag zu kaufen.
Ich habe heute witzigerweise eine Double Neck hier gehabt. Ach, von Harley Benton. Ja, genau. Das ist von Harley Benton Double Neck. So. Und auch vom Stammkunden von mir, Christian, ganz liebe Grüße an der Stelle. Und die habe ich fertig gemacht und es war einfach ein normaler Standardservice. Und bei Harley Benton, da sehe ich aber ganz viele Sachen mittlerweile, seit Jahren einfach schon hinweg. So, das ist so einfach gegeben, Punkt. Und overall war es jetzt so, dass, also wie der Sattel bei beiden, also bei sowohl dem 12-seitigen Hals auch dem 6-seitigen Hals, die Sättel waren eine absolute Vollkatastrophe. Also wirklich, brauchen wir uns gar nicht so unterhalten, schon optisch so beschissen und auch so ein Material. Ich musste leider einmal bei der 6-seitigen musste ich den der Kunde spielte einen 9,46er Satz und die 46er Seite hat nicht im Sattel reingepasst, deswegen musste ich da ein bisschen auffallen. Und da dachte ich mir schon so, okay, wenn ich jetzt normal den Sattel so auffall, wie ich das sonst machen würde, bricht das Ding komplett weg. Also so ein Schrottmaterial war das. Nichtsdestotrotz, ich habe die danach über ein Amp gespielt und so, man hat, also ich sag mal so, man konnte der definitiv ein Setup geben. Das war vertretbar. Aber trotzdem ist das so, also das Griffbrettholz, nee, Holz ist zu viel des Guten, das Griffbrettmaterial, was sie genommen haben, keine Ahnung, so, ob das irgendwie Zeitungen waren, die einfach eingefärbt sind. Bünde teilweise, also ein, zwei Bünde waren zu kurz, so auch total geil. So, also einfach so, du hast richtig gesehen, dass die einfach so wahrscheinlich Restmaterial, was noch da war, was dann eingesetzt wird. Kannst drauf spielen, aber sieht optisch halt alles total kacke aus. Wie gesagt, danach konnte man irgendwie drauf spielen. Was wollte ich sagen? Trotzdem ist das halt alles so. Ich verstehe halt irgendwie, dass man sagt, ich möchte jetzt, vielleicht will ich einen Double Neck haben, so, und selbst die Epiphone ist mir zu teuer, so, Gibson brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, so, jetzt bist du da in wahrscheinlich 7.000 Euro oder so, mindestens für einen Double Neck los, so. Und du willst ja irgendwie die Leute auch happy machen, dass du ein günstiges Replika von irgendwas anbietest. Aber irgendwie finde ich, so ein Mindestding muss einfach sein. So. Und ich so tief bin ich auch nicht drin, aber ich würde gerne mal, und das ist so ein Langzeitding, was der Karma-Mitarbeiter und ich mal gerne machen möchten, wir würden gerne mal so eine Reise irgendwo echt so nach Südostasien oder sowas machen und dann einfach mal sowas wie Steuerung F oder Y-Kollektiv so mit versteckter Kamera da mal so gucken, wie sowas zusammengebaut wird. Weil manchmal, also es gibt, glaube ich, auch Berichte so, die du im Internet findest, von wegen hier in China oder sowas ist halt irgendeine Gitarrenbaufabrik niedergebrannt wegen beschissenen Sicherheitsvorkehrungen oder sowas. Oder halt so, dass jetzt die Arbeiter wieder und Arbeiterinnen auf die Straße gegangen sind, weil die einfach für, ich glaube, das Bare Minimum demonstrieren, so was die an Lebensunterhaltungskosten halt haben. So, ne?
Das ist das Mindeste. Ich glaube, da wäre auch jeder Mensch bereit, irgendwie 20 Euro mehr zu zahlen, wenn das dann irgendwie da auch wirklich ankommen würde für die Mitarbeitenden, die da irgendwie...
Voll.
Dass sie wenigstens einen ordentlichen Lohn oder irgendwie Arbeitsbedingungen, das ist so, finde ich, das Mindeste. Und die Sache ist, es kommt ja leider viel zu selten an. Und aber da wäre, glaube ich, jeder Mensch bereit, mehr zu zahlen, wenn er wüsste, das verbessert sich da. Ne?
Klar, und ich meine, auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch eine sehr, weiß ich nicht, finde ich jetzt im Soziologiebereich vielleicht, weil auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Instrumente, die du dann vielleicht gerne haben wollen würdest, die werden unerschwinglich. Also das muss man ja auch dazu sagen. So, ne? Es ist ja jetzt auch so, keine Ahnung, selbst so die Stangenware von Fender, Gibson, nehmen wir jetzt mal die großen Companies, ey, die Preise werden auch, es wird immer teurer, teurer. Ja. So, und das krass, so. Bitter, ja. Ne? Genau, und dann musst du dir schon dreimal überlegen, ob ich das dann haben möchte und dann so diese ganzen, ist ja auch eine Marketing-Sache dann dahinter, dass man sagt, so Custom-Shop von Fender, von Gibson, was auch immer, das wird ja alles noch viel, viel exklusiver und dann dementsprechend noch viel, viel, viel teurer, so, ne? Wenn du überlegst, so bei Fender hat ja immer dieses, gerade wenn wir bei den Masterbuild-Sachen sind, die machen das ja sehr transparent, weil Fender sein Masterbuild-Team hat, wo eine Person hinter ist und dann kannst du sagen, ich will von der Person möchte ich die Gitarre haben. So. Ich glaube, bei Gibson ist es immer noch so, dass du auch beim Custom Shop oder auch dieses Made to Measure, weiß ich gar nicht, ob das eine Person macht, weil Gibson macht das, glaube ich, alles sehr in diesen Fabrikschritten. Eine Person steht den ganzen Tag am Bandschleifer und was weiß ich, shaped jetzt Hälse, shaped Korpusse, was auch immer so. Das ist so dieses Fließbandsystem, was die halt, glaube ich, haben. Und bei, das weiß ich von Fender, auch bei den Masterbuild-Sachen. Bei den Masterbuild-Sachen geht wirklich die Person ins Holzlager und macht das. Also das ist wirklich so. So, das ist schon sehr transparent bei denen. Aber das hat auch dann irgendwie seinen Preis und nach oben sind gefühlt keine Grenzen mehr gesetzt, so, weißt du? Und da denke ich mir, hey, wie willst du dir das dann noch irgendwie leisten, wenn du halt schon irgendwann in so einen Bereich kommst, dass du eigentlich mindestens deine 4, 5, 6, 7.000 Euro für, weißt du, für so ein Instrument dann halt irgendwie hinblätterst. Das ist doch crazy.
Ja, und in welchem Level kannst du es halt machen, ne? Bei mir, wenn ich sage, ich überlege, das zu machen, heißt es halt, ja, 2 Jahre sparen, andere Sachen verkaufen, dass man sich dann so einen Traum oder so erfüllen kann. Es ist ja nicht so, dass die meisten Musiker das Geld haben, sowas locker aus der Tasche zu schütteln. Das ist dann halt kein Urlaub machen, sondern dafür sparen. Und ja, ey, wie gesagt, da kommen wir ja zurück zum Anfang. Es ist halt generell eine ideologische Sache. Also Gitarrenkauf und Musik machen, wir machen das, weil wir es lieben, weil es uns glücklich macht. Beim einen ist es Auto oder Urlaub oder Hauseinrichtung, bei uns sind es halt Gitarren, Pedale, weiß ich was. Und wir werden es wahrscheinlich niemals aufhören können, weil es für uns das Schönste ist, neben der Familie, was es gibt. So.
Ey, Punkt. Wir haben jetzt schon einen richtig guten Talk bislang gehabt. Und absolut. Ich muss aber noch... Oder ich... Ja?
Nee, sag mal.
Warst du, was sagen? Nee. Ich will... Das brennt mir auf der Seele, weil ich mir so ein paar Notizen natürlich noch gemacht habe. Und zwar zu eurem neuen Album, was am 15.11. erscheint. An meinem Geburtstag, was ihr extra so gewählt habt, ne?
Richtig, und dem Hochzeitstag meiner Großeltern, dem 66.
Der 15.11., ich sage es euch, das ist der Tag, und zwar erstmal für immer heißt euer Album, und ich habe natürlich schon ein bisschen reingehört, und zwar der Song, das erste Mal im Internet.
Der ist in der Tat witzigerweise heute rausgekommen, wo wir aufnehmen.
Wirklich?
Auch ja.
Das
passt ja alles datentechnisch.
Ich höre mir den an und dann habe ich manchmal so Assoziationen. Und vielleicht liege ich jetzt völlig daneben oder auch nicht. Wie viel spielt Herbert Grönemeyer da einen Einfluss drin?
Oh, in der Tat komplett null.
Wirklich, weil das ist so von der Gesangsphrasierung, denke ich immer, ey, es ist einfach so Deutsch-Grönemeyer.
Stimmt, wo du sagst. Ja, witzig, nee, ändert halt gar nicht, aber witziger passt irgendwie. Stimmt.
Krass. Es geht nur um die Art, wie du singst. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht.
Grönemeyer, großartiger Musiker und Mensch, finde ich. Also. Aber spannend. Ich hätte eher, was man eher hört, ist so ein bisschen kraftklubbig, was ich jetzt nicht so finde, aber das gab es auch. Aber ja, der sticht auf jeden Fall ein bisschen raus aus dem Album. Aber das ist auch gut. Es gibt immer ein, zwei Songs, die so komplett rausstechen und es ist auch irgendwie geil, sowas einfach machen zu können.
Okay. Das war so meine Assoziation, fand ich total geil. Und dann irgendwie, das wird wahrscheinlich nichts damit zu tun haben, aber nehmen wir mal Wonderwall. Erzähl mal die Story zu Wonderwall. Wie groß ist der Oasis-Einfluss zu diesem Song gewesen?
In der Tat auch null, aber da gibt es eine interessante Vorgeschichte. Also wir wollten ihn eher als Single machen. Wir haben entschieden, dass er als Single rauskommt, bevor wir wussten, dass sie sich wieder zusammenfinden. Also Oasis hat schon eher Noel Gallagher dann auch in der, weiß nicht, 2014, 15, 16 auch schon eine Rolle gespielt, aber Wonderwall ist eher, es gab in der Urversion von Sint, also auch in den Urdemos 2014, gab es mal einen Song, der hieß Wonderwall unter deinem Balkon. Und dann kam irgendwann dieser Song, diese Melodie und relativ schnell auch der Text, weil wir eben drüber nachdachten und aus diesem Zusammenhang Wonderwall unter deinem Balkon, was eigentlich das deutsche Wort für Wonderwall ist. Und dass es sauschwer ist, ein Liebeslied zu schreiben mit deutschen Texten, was nicht super kitschig klingt oder plakativ oder nach Schlagerstadel. Und dann kam eben wieder dieses Wonderwall unter deinem Balkon in den Sinn. Und das haben wir dann wiederverwendet in diesem Song. Und Wonderwall ist natürlich auch der, also gerade wahrscheinlich auch in Essen, aber in Berlin, der auf jeder Indie-Party gespielt wird, wo alle mitgrölen und niemand weiß so richtig, wahrscheinlich auch in England nicht, aber was das eigentlich bedeutet. Und am Ende ist es eine Emotion. Und die haben wir irgendwie versucht zu verarbeiten in diesem Song.
Völlig fein. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, hey, ich meine, ich weiß gar nicht, wann haben Oasis jetzt ihre Reunion angekündigt? Vor 4 Wochen oder so? Oder ist es noch gar nicht so lange her? Ne?
Ja, 2 Monate, keine Ahnung.
Unmittelbar bevor wir die Single rausgebracht haben, warum auch immer. Wahrscheinlich haben sie uns irgendwie gehackt.
So schließt sich der Kreis am Ende so, ne? Freut euch auf die Oasis Reunion?
Ja, ich bin komplett neutral. Muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es super, aber es irgendwie so richtig begeistern tut es mich nicht.
Also mich auch nicht. Das, was mir in der Tat als erstes eingefallen war, war ein Kraftklub-Zitat. Also und wenn du mich küsst.
Und ja, das haben die auch einen Tag vorher nochmal herausgehauen. Die haben haben so eine Instagram-Story gemacht, so genau mit dem ich weiß gar nicht, wer die Seite von dem macht, aber auch genau mit dem Zitat halt nochmal, so dass die es halt, wann haben die den Song rausgebracht? 2011, 2012, ja, glaube ich, oder so. Und dass die das damals schon prophezeit haben und das, ne,
jetzt
tritt das ein.
Ich habe mich in dem Moment gefragt, wer hat sich jetzt eigentlich geküsst? Also wer ist eigentlich schuld daran? Also wie diese Parship-Werbung, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single, was sehr traurig ist, was genau, ja nur ein Single
einer.
Ist.
Es ist nur einer, ne? Nicht der verliebt sich alleine. Ey, ich sehe das halt auch so, was ich krass finde ist, du musst glaube ich als Band einfach nur lange genug weg sein und dann einfach, dann entsteht da der Riesenhype nämlich einfach drum, weil, sind wir mal ehrlich, zu der Zeit, als so Oasis sich aufgelöst haben, 2009, hat sich recht wenig gerade jemand für Oasis, glaube ich, interessiert, weil die einfach so viel Stress miteinander einfach hatten. So, das war so genau noch die Hochzeit, so Mitte der 2000er, wo die Gallagher-Brüder, ich sag mal, einen klassischen Skandal nach dem nächsten, glaube ich, hatten und sich, glaube ich, nur in die Haare bekommen haben. Und die haben sich, glaube ich, ja auch, nee, nicht glaube ich, die haben sich aufgelöst, weil die beiden sich einfach so krass in die Haare bekommen haben. Und jetzt, ja, fast, ja, nicht ganz 20 Jahre später, geht's ab. So, crazy.
Ja, wenn alle mit sehr viel Geld rausgehen und das auch okay.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Niemals.
Ich finde es ja immer schön, sehr harmoniebedürftiger Band und ich finde, Mensch meine ich, und ich finde es irgendwie, wenn die Geschichte schön ist, nimmt mich das auch immer mit. Bei den beiden, weiß nicht, es ist mir manchmal, finde ich irgendwie krass und krass, was sie geschrieben haben und gemacht und performt haben. Aber ich kann die nicht so richtig einschätzen, was da jetzt Show ist, was da Emotion ist, was da ehrlich ist. Sind authentische Typen irgendwo. Aber voll. So richtig haben sie mich jetzt emotional mit ihrer Musik schon, aber als Menschen nicht so richtig oft emotional getroffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Liebesheirat wieder ist, wie es manchmal sein kann und dann auch schön ist. Es ist eher so ein Ding, yo, die Leute haben Bock, wir verdienen jetzt mega viel Geld und machen wir es einfach. So, vielleicht täusche ich mich ja auch.
Ja, und vor allem, du musst ja auch, das ist ja auch geil, du musst ja nichts Neues liefern. Das nee. Will ja, es erwartet ja keiner. Also es erwartet keiner ein neues Album, sondern einfach, da habe ich auch irgendwie so einen One-Liner zugelesen und das stimmt. Stell dir vor, Oasis ist deine Lieblingsband, so seit eh und je schon und du sehnst dich nach einer Reunion ja, und versuchst verzweifelt noch an Tickets zu bekommen. Das klingt jetzt total Gatekeeping, aber so ist es dann irgendwie und die meisten wollen sich Oasis reinziehen, weil die Wonderwall hören wollen. Also so auch...
Ey, und das so, hat natürlich auch eine Berechtigung. Das ist doch voll geil, wenn du Band liebst und das live sehen kannst. Das verstehe ich auch komplett. Also ich finde es auch voll geil, dass die Leute da hingehen und verstehst auch, dass da jeder hin will. So.
Also wir könnten an der Stelle jetzt sagen, wer kein Ticket bekommen hat, kommt zu unserer Tour. Wir spielen nämlich sehr wahrscheinlich auch Wonderwall. Aber unser...
Hey, das bessere Wonderwall. Oasis haben Wonderwall zum Schluss, glaube ich, die haben es noch nicht einmal live gespielt, weil die gar keinen Bock darauf hatten, sondern das lief immer als letzter Song vom FOH.
Ach, wirklich?
Das ist ja ultra. Also das
finde ich aber witzig.
Ich glaube, wenn Nirvana noch geben würde, so, ich glaube, die hätten eine lange Zeit gegeben, wo die kein Smells Like Teen Spirit gespielt hätten, weil sie halt haben, echt, können es nicht mehr hören oder auch nicht mehr sehen. So, es ist ja unglaublich. So, Wahnsinn. Ey, also ich muss jetzt mal kurz nochmal hier für alle nochmal rekapitulieren. So, euer Album kommt morgen raus, am 15.11.
Ne? So. Wo du Geburtstag hast. Wo du Geburtstag hast. Wir gratulieren jetzt noch nicht, aber wir schreiben dir.
Nein, wo dann ich morgen hier mit den Beatsteaks noch unterwegs bin, witzigerweise sogar auch. In Offenbach direkt. Geburtstagsshow, freue ich mich drauf.
Ganz viel Spaß.
Ich hoffe, dass mir der Arsch morgen hinterhergetragen wird, ehrlicherweise. Ich habe es natürlich allen auch schon in der Crew gesagt, so morgen ist mein Geburtstag, ich habe gern Geburtstag, behandelt mich gut, alles Mögliche. Ich hab Songwünsche und dies, das, so, lass es ein schöner Tag werden. Und Tour, nennt man die Dates nochmal für alle.
Genau, ich bin am 16. November geht's los in Zürich, dann Wien, München, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, Köln. Hamburg, Jena, Berlin.
Wo spielt ihr denn in Dortmund?
Im FZW, glaube ich.
Ist das Dortmund?
Das weiß ich oder? Gar nicht. Ich denke, es ist. Ich kann auch direkt nochmal nachgucken.
Aber wird Sinn machen. In Dortmund gibt es FZW, dann gibt es den Junkyard.
Dortmund, FZW, genau. FZW.
Komm ich vorbei, wenn es noch Tickets gibt.
Ey, sag Bescheid. Bist herzlich eingeladen natürlich. Würde uns sehr freuen. Dann können wir nochmal auf deinen Geburtstag anstoßen.
Nee, gerne. Also das passt. Dann bin ich von Tor zurück. Das ist halt... genau, komme ich
super auf jeden Fall vorbei. Und wenn du vorher in Berlin bist, sag auch Bescheid. Dann laden wir dich hier mal auf ein kaltes Getränk ein. Im Studio.
Sehr gerne. Besser geht's doch gar nicht. Ey, ohne Scheiß, die Folge hat richtig Bock gemacht. So,
ja, ich hätte noch, so, das war, uns auch. Hier noch Stunden weiter.
Das stimmt. Wir haben gar nicht
so
über
viele Fragen.
Wir haben gar nicht über Amps und Pedale geredet.
Haben wir null gemacht, ne? Das stimmt. Ja, muss ich aber auch dazu sagen, das ist so, dafür gibt's einen eigenen Podcast. Es gibt bestimmt immer irgendwie eine Person, die so Amp und Pedals und so macht. Das kommt hier manchmal ein bisschen kürzer, ehrlicherweise. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Feld. So, aber fürs Protokoll, ihr spielt aber analog wahrscheinlich, ne? Das nur fürs Protokoll. Das ist wichtig. Oder doch digital.
Ich habe immer Super Reverb gespielt, Nachbau. Aber jetzt werde ich erstmal in der Tat auf Camper gehen, diese Tour. Es bietet sich an, wir werden es mal testen. Aber es fällt schwer, muss ich sagen.
Ja. Okay, Matze und du?
Also ich spiele...
Man müsste dein Gesicht genau erzählen. Ich verstehe es komplett.
Ich spiele ein Stereo-Setup und das war klassisch bestückt mit einem Fender DeVille 14 und einem Guyatone, und so einem GA800 irgendwas, also einen Deluxe Princeton Mix Silverface, ja, Nachbau aus den 60ern aus Japan. Wahnsinnig toller Amp. Und bei der Tour wird es sehr wahrscheinlich auch eine Hybridlösung werden. Also es wird ein Amp geben auf der Bühne, da ist aber noch nicht klar genau welcher, ob das irgendwas noch kleineres ist oder ein Tweet Deluxe diesmal sogar. Und ein Universal Audio Pedal dazu.
Welcher ist das? Der welches Pedal?
Der Deluxe von den.
Okay, Aslap. Ja,
genau. Der klingt richtig gut. Ich bin selber überrascht. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich das höre und den Amp dazu und dann. Der klingt, also die haben da richtig gute Arbeit gemacht.
Ey, auch bei Camper muss ich sagen, also bei mir, mein Kumpel Rob hat mir diesen Super Reverb mit Top-Teil und Box mit zwei Celestial Golds gebaut, die ich jetzt jahrelang gespielt habe, hoch und runter. Mhm. Da bist du aber immer auf kurz vor zwei und das Ding ist fast zu laut, aber dann kurz vorm Abkacken schon und dann Mikroauswahl, es funktioniert, es ist nie so perfekt geil, dann ist er viel zu laut für die Location, deswegen haben wir Reampen das, speisen das da in diesen Camper ein. Das klingt halt wirklich, wenn du die Einstellung wirklich so kopierst, klingt halt wahnsinnig gut. Und es ist dann einfach ein funktionierendes Setup, was auch in kleinen Clubs funktioniert. Ob das für immer so bleiben wird, weiß ich nicht. Aber ich finde, es klingt authentisch gut. Es ist vielleicht optisch und fürs Emotionale nicht ganz perfekt. Aber es funktioniert einfach gut und es klingt wirklich einfach gut.
Wie gesagt, Camper hat hier schon... Ach, Camper ist... so häufig hier schon Thema gewesen und für mich geht es, glaube ich, immer nur darum, weil soundlich ist das alles geil, Camper, Quad Cortex, Fractal Audio, was auch immer, Line 6, Helix, whatever, für mich ist das immer nur die Ästhetik, das ist, glaube ich, wie du es gerade auch gesagt hast, das ist, glaube ich, so die, das finde ich schade, das macht mich traurig.
Aber da hat unser Bassist und Cheftechniker auf dem Studio, Jens, liebe Grüße, auch gesagt, die Diskussion haben wir nämlich auch geführt, so kann ich es jetzt emotional verantworten, diese Pedale von Bord zu schmeißen, mein Super Reverb zu Hause zu lassen und er meinte, ja, das Ding ist halt, wenn du da in einer Blues-Kombo spielst oder irgendwie der Sound-Guru bist, die Leute kommen für diesen Sound spezifisch, dann geht das natürlich nicht. Aber ich bin in dem Fall Sänger, ich spiele bei der Hälfte der Songs Gitarre, es muss funktionieren, es muss ein perfekter Sound sein, es darf nichts passieren, dann ist das in dem Rahmen irgendwie vertretbar und erwartet keiner, dass da boah, der 65er Deluxe Reverb steht und die Gibson da durchkommt und man die Feinheiten hört. Das ist in dem Fall wirklich nicht nötig und das klingt ja trotzdem geil.
Genau, natürlich. Und man muss auch sagen, man spart sich auch doch ein bisschen Schlepperei. Ne?
Oh, sehr viel. So. Sehr viel Platz, sehr viel Schlepperei und sehr viel Ungewissheit eben. Ne?
Ja, genau.
Also ich möchte trotzdem ja einen Röhrenamp mitnehmen, weil also ganz ohne ist irgendwie, ist schon komisch.
Hey, wenn man irgendwann größer spielt und die Möglichkeit hat, immer ein bisschen lauter zu machen und da konstant oder vielleicht auch jemand hat, der sich damit auskennt, dass man im Zweifel einen Ersatz hat oder sich leisten kann einen Ersatz.
Das ist auch was anderes.
Redet man vielleicht nochmal so.
Ja.
Aber es gibt viele große Bands, die da auch die nur noch Dummies auf der Bühne stehen haben und hinten laufen Campers durch.
Mit den Sounds. Ja, voll. So. Na klar. Ist, glaube ich, muss man schon sagen, so, so tief bin ich auch nicht drin, aber ich glaube, das erleichtert natürlich auch gerade so für den Gesamtmix, ist das für viele, gerade für die Person FOH vorne, für Monitor, was auch immer. Du kannst einfach Sachen eliminieren. So, das ist so, Punkt. Und du kannst es auch schaffen, dass du in, egal welcher scheiß Venue du jetzt gerade spielst, so das Beste einfach rauszuholen. Das ist echt viel wert. So. Und absolut. Das aus soundlicher Sicht ist schon Wahnsinn. So.
Und es gibt ja auch Setups, natürlich nur bei den größeren, aber dass du dann der FOH-Mann sich seinen Sound so anpasst, wie er ihn haben will, fürs Ohr, gibt es dann einen anderen Camper, der dir deinen Sound fürs Ohr liefert, den du, wo du dich wohlfühlst. Es kannst ja bis ins unendliche Zungenbrecher führen. So.
Ja, absolut. Mhm. Wirklich. Okay, aber gut, haben wir doch noch Amps noch schnell.
Haben wir noch Amps noch schnell abgehakt.
Ey, die letzte Frage, die ich euch stelle, weil diese Rubrik möchte ich hier dringend eigentlich noch einführen, schon ultra lange. Und zwar, das ist das 80-Millionen-Spiel. So, und das 80-Millionen-Spiel wird euer Leben jetzt verändern, weil egal, gespielt habe, wo ich diese Frage mit reingebracht habe, ist das so ein Selbstläufer geworden. Das ist total einfach. Und zwar, es geht darum, ich frage euch so, oder ich sag euch, mache euch das Angebot, ihr bekommt 80 Millionen Euro. Aber dafür passiert das und das, dafür passiert dies, das. Also es muss, ist immer mit einer Sache gekoppelt. Mhm. Und ihr müsst einfach nur sagen, ob ihr das Geld nimmt und die Sache dafür in Kauf nimmt, oder ob er sagt, das machen wir nicht. Mhm. Und wir machen das natürlich jetzt in so einem Gitarrenkosmos. So.
Okay. Sollen wir zusammen antworten oder jeder für sich?
Nee, jeder kann für sich antworten. So. Es ist, und zwar 80 Millionen und dafür hätte es Leo Fender niemals gegeben.
Leo Fender.
Das ist deine Antwort?
Ja, ich will die 80 Millionen nicht.
Ja, die Sache ist ja, das ist ja, also die kann man ja auch größer beantworten, ne? Weil wenn es Leo Fender nicht gegeben hätte, wüsstest du ja nicht, was du verpasst hast. Das ist ja genauso wie, wenn du sagst, okay, wenn du ein Kind hast und überlegst, machst du noch ein zweites und entscheidest dich dagegen.
Das ist aber nicht
wenn
die Frage.
Wenn du das Kind hast, dann würdest du dich niemals mehr dagegen entscheiden. Aber vorher denkst du ja ganz anders drüber nach. Deswegen.
Nee, die Frage ist ja, ob 80 Millionen oder Leo Fender. Das heißt, du weißt, wer Leo Fender ist.
Ach so, nee. Also die Frage ist nicht ja, obwohl doch, insofern schon, das ist eine Oder-Frage, wenn du jetzt die 80 Millionen nimmst, so hast du 80 Millionen auf dem Konto, aber zack, und das weißt du halt nicht, weil das ja dann diese Person Leo Fender jetzt nie gegeben und mit dem ganzen Einfluss, was er ja auf die Gitarre halt in dem Fall dann hatte. Aber du weißt aber auch nicht, wie die Welt trotzdem ohne ihn ausgesehen hätte. Das weiß man halt nicht.
Les Paul hätte es wahrscheinlich dennoch gegeben. Das ist eine schwierige Frage, weil ich bräuchte das Geld nicht für mich. Ich finde mein Leben, verdiene nicht viel Geld als Musiker und als Studiobetreiber, aber ich bin super glücklich und super dankbar für das, was ich machen kann. Ich bräuchte das Geld nicht. Ich überlege bloß, was man mit 80 Millionen extrem viel Gutes tun könnte für Menschen, die vielleicht nicht so viel haben. Und dann ist die Frage, welche Rolle hat Fender für die Musikgeschichte gespielt? Und da wären wir jetzt natürlich nostalgisch oder emotional. Die Rolle, die diese Gitarren gespielt haben in der Entwicklung der Musik, in der Verbreitung der Musik, in der Geschichte, emotional, auch kulturell, das ist, kann man mit 80 Millionen nie aufwiegen, was das für eine Bedeutung hat und wie das alles geprägt hat. Ich habe gestern noch Bruce Springsteen-Doku geguckt, da hatte ich Tränen in den Augen, weil ich für mich ein absoluter, wahnsinnig krasser, beeindruckender Mensch ist. Und eben auch auf einer Fender-Gitarre. Das heißt, diese Geschichten, die damit entstanden sind, durch diese Person, durch die Instrumente, werden 80 Millionen im Leben nicht aufwiegen können.
Also wir könnten von den 80 Millionen auch einen DeLorean kaufen und dann fahren wir zurück in die Zukunft.
So nehme ich. So. Genau, kann man so machen. Okay, aber würde ich auch mitgehen. Also würde ich auch nicht machen. Und ich nehme diese 80 Millionen auch immer, weil das so scheiße viel Geld ist. Ich weiß nicht, warum ich mir das irgendwann ausgedacht habe. Ich spiele dieses Spiel schon seit, ich glaube, fast 10 Jahren mittlerweile. Okay. Und ich glaube, ich habe das in jeder Art und Weise schon, mit jeder Frage schon gemacht. Das ist unglaublich. Aber ich will das hier mal einführen. Aber
finde ich gut.
Würde ich mitgehen, genau. Wir bleiben bei Leo Fender. Ihn hat es gegeben und
zum Glück.
Weil sonst hätten wir hätten uns sonst über was ganz anderes heute unterhalten. Das kann natürlich sein. Das
im Zweifel, wie gesagt, wir wissen ja nicht, welchen Gitarrenbauer es nicht gegeben hat, weil die Eltern sich dann doch nicht kennengelernt haben an der Straßenkreuzung. Aber ey, es hat alles, ich meine, meine Definition von Klang ist Fender. Fender Amp, Fender Gitarre. Das ist meine Definition von schön. Und ich glaube, diese Gibson und Fender, diese Firmen haben geprägt, was wir als schönen Gitarrensound empfinden. Und wie wir schöne Musik empfinden, so. Ganz eindeutig.
Und auch und Modellästhetik, ganz klar. Also es basiert 100%. Immer alles darauf halt irgendwie. Egal welche andere Company du gerade hast, es ist immer so, das ist die Ursuppe. So, darauf baut das irgendwie auf.
Absolut.
Das ist so.
Ja. Absolut.
Ey, super geiles Schlusswort und echt ein richtig. Ja,
Mats, was noch? Was gibt's Schöneres als einen Single-Coil-Rauschen?
Ey, für viele ist es das. Ich weiß nicht, ob es da. Ja, ich bin Team Humbucker. Das werde ich auch mal bleiben.
Echt?
Das ist, ja, doch, Team Humbucker. Team Humbucker oder so der ganz reine Single-Coil-Sound. Also ich mag Single-Coils, aber ich habe auch im Strat-Bereich immer HSS gehabt, wenn ich die haben wollte. War immer Humbucker, Single-Coil, Single-Coil. Genau. Aber nie drei Single-Coils. Hm. Zu viel Rauschen.
Ach ey, vielen Dank für die Einladung. Das war richtig schön.
Vielen Dank.
Und bis bald in Berlin und in Dortmund.
Bis bald in Berlin und in Dortmund, genau. Und für die Leute auch dann da draußen nochmal ab, genau, heute ist der 14.11., wenn ihr das hört. Morgen kommt erstmal für immer raus, Stream, physische Träger kann man
gibt's
kaufen.
Auch?
Habt ihr
gibt's,
auch? Gibt's auch, geil, sehr cool. Habt ihr bestimmt noch auf Tour auch mit, würde ich mal fast sagen, oder? Ja. Genau, geil. Checkt die Dates auch aus, ich markiere euch natürlich auch überall.
Ach, dankeschön.
Natürlich, auf jeden Fall. Und ja, was bleibt mir anders zu sagen als Hannes Matze, danke für den Talk.
Wir danken auch. Vielen lieben Dank.
Danke
nochmal. Und viel Spaß auf Tour mit den Beatsix.
Danke, werde ich haben. Und wir sehen uns in Berlin und in Dortmund. Und an die Leute da draußen, kommt gut durch den Donnerstag. Denkt dran, morgen Release Day, erstmal für immer von Sind und mein Geburtstag. Ich freue mich über Geburtstagsgrüße. Boah, ich bin so schlimm. Ich bin ganz schlimm, was Geburtstag angeht. Ich schreibe meinen Freunden manchmal Erinnerungen, wenn die es drohen, den zu vergessen, habe ich schon mehrfach gemacht. Also ich bin ein ekliger Geburtstagsmensch. Aber ich stehe dazu. Das ist so.
Das finde ich in Ordnung.
Okay, Dankeschön. Ey, habt einen schönen Donnerstag und wir hören uns ganz bald wieder. Bye, bye. Macht's gut.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.